So, Ansage, Schiedsrichter ans Telefon, weil wir wissen, wo dein Auto steht, bleibt ihr heute mal weg. Aber trotzdem wird es eine heiße Show, weil wir fragen mal, wie es ist, warum man von Tutz zu Arminia wechselt und wie es ist, als Magdeburger in Halle zu leben und zu arbeiten. Also studieren, ich weiß nicht, ob das jetzt Arbeiten ist. Außerdem haben wir eine Pfeife hier. Super.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Darauf könnte man mal eins trinken, ein Pilz. Hallo Lukas. Lukas Pilz, 23 Jahre. Magdeburg geboren. Jawohl. In Halle lebend, Jurastudent.
Auch korrekt.
Und mittlerweile einer der aufstrebenden, also wahrscheinlich mit so der talentierteste Schiedsrichter, den wir in Sachsen-Anhalt haben, mit allem Respekt allen anderen gegenüber, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, aber 23 und dann Regionalliga richtig weit oben. Ich habe dich auch in freier Wildbahn in deinem natürlichen Habitat als Schiedsrichter-Ausbilder oder sagt man Ausbilder oder wie sagst du das?
Kommt auf die Funktion an, aber
beobachten
es trifft
dürfen.
Schon
gut zu. Ja. Da ging es um die Kommunikation quasi in der Intercom. Das hat mich so beeindruckt. Ich kam dahin, war schlechte Laune, wie immer. Ach so, warte mal, schlechte Laune. Hallo Danny.
Guten Morgen, du hast Lukas auch noch nicht guten Morgen gesagt.
Nee, brauche ich nicht. Lukas und ich haben uns ja schon, hallo Lukas.
Hallo, guten
Morgen. Also ich habe dich da beobachtet, ich kam schlechte Laune und muffelig, genauso wie heute Morgen hierher, aber es ist im Herbst ja normal. Und dann saß ich da und habe gedacht, na mal sehen, was sich die Herren und Damen Schiedsrichter da erzählen. Und dann hast du da einen Vortrag gehalten und ich war von der ersten Sekunde an gefesselt. Das war ganz großartig und deshalb habe ich mich unfassbar gefreut, dass Danny dich besorgt hat hier heute. Und dass der DFB quasi erlaubt hat, dass du hier bei uns sein darfst. Wie viel Anwälte musst du mal fragen, dass er hier sein darf?
Alle.
Okay, deshalb hat das auch ein Jahr gedauert.
Bisschen länger gedauert.
Also wie gesagt, Floskeln und ersten Scheiß lassen wir weg. Es geht halt wirklich darum, die Schiedsrichterei so ein bisschen nochmal auf eine coole Weise zu beleuchten. Die Art und Weise, wie deine Generation, glaube ich, als Schiedsrichter agiert, ist mittlerweile eine, die faszinierend ist. Was ich daran bemerken kann, als 1972 geborener, wie Danny fasziniert ist von dir und mit dir in quasi auf Augenhöhe kommuniziert mit einem, der so viel jünger ist und quasi auf der falschen Seite agiert. Das war wirklich beeindruckend, wie nett, freundlich, sympathisch du mit Lukas umgegangen bist.
Ich bin ja da anpassungsfähig, hatte das schon mal erklärt. Und gerade mit guten Schiedsrichtern mag ich mich auch echt gerne austauschen. Das gefällt mir.
Am sichersten ist es für dich, wenn du die Töppen nicht anhast, weil kann er sich nicht runterstellen. Der Anfang ist ja eigentlich leicht erzählt. Irgendwie in deinem Verein gab es Schiedsrichtermangel und dein Bruder und du, ihr habt dann gesagt, wir machen einen Kurs. Ist das so kurz und knapp erzählt?
Passt, ja.
Wie müsste man es noch ein bisschen ausschmücken?
Ich weiß nicht, ob es nur das war oder ob vielleicht auch schon so eine gewisse Begeisterung da war. Ich glaube auch, dass zumindest bei mir so eine gewisse Unzufriedenheit mit den Schiedsrichtern bei eigenen Spielen war. Und ich gedacht habe irgendwann, naja, vielleicht kann man das ja selber ein bisschen besser machen.
Wie alt warst du da?
14, 15? Nee, ich glaube 14. Also es ist schon ein bisschen her, aber so in dem Dreh.
Aber eigentlich das Alter, wo die meisten Menschen den Leistungssport verlassen oder den aktiven Sport, ja? Und sich für anderen Kram interessieren?
Ja gut, ich war ja nie im Leistungssport. Also es war.
Hast nicht selber gespielt?
Doch, aber als Leistungssport würde ich das da nicht bezeichnen.
Bei Arminia haben sie gerade die Gruppe
verlassen. Da warst du ja noch bei TuS wahrscheinlich, oder?
Zu dem Zeitpunkt habe ich bei TuS gespielt, ja.
Ja, genau, weil, ach so, und deshalb, du bist dann zu Arminia als Schiedsrichter gewechselt, haben die dich abgeworben für eine große Ablösesumme?
Nee, keineswegs. Also ich habe ursprünglich angefangen bei Arminia zu spielen und bin dann irgendwann zu TuS gewechselt, weil das war so Talenteliga, hieß es damals. Ja. Ich glaube, die gibt's immer noch,
ja.
Um da zu spielen. Das gab es bei Arminia nicht und nur bei TuS und dann bin ich zu TuS gewechselt. Dort dann Schiedsrichter geworden und dann irgendwann, als ich wusste, ich spiele jetzt nicht mehr oder zumindest nicht mehr so intensiv und bleib Schiedsrichter, wollte ich irgendwie wieder zurück zu meinem Verein, weil ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe und bin entsprechend zurückgewechselt.
Wie waren das so ersten Schiedsrichterkurse und so? Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Kannst ja, also eigentlich, wir können ja mal so ein Best Practice einfach auch mit dir machen. Kannst ja erzählen, von der Anmeldung bis zur ersten Prüfung.
Ja, also das war. Damals war das so, dass wir uns quasi einmal in der Woche getroffen haben in einem Raum, glaube ich, bei Fortuna war das damals, Fortuna Magdeburg. Und da haben wir quasi die Theorie durchgepaukt, alle 17 Fußballregeln. Immer quasi so anderthalb Stunden und dann wurde uns was zu Regel 1 bis 4 erzählt. Dann
es gibt nur 17 Regeln?
Ja. Also gut, eine Regel hat dann halt 20 Seiten im Regelwerk, aber...
Das ist ja krass, wusste ich gar nicht.
17 Regeln. Es gibt nur eine Regel, mach das, was Danny gut findet.
Das ist immer gut.
Du hast einen geilen Spielfluss. Okay, weiter.
Ja, und damals war, glaube ich, da hatten wir sogar dann noch, also es war dann im Winter, irgendwie November, hatte ich dann einen Regeltest zum Abschluss des Lehrgangs plus noch Lauftest, das gab es damals noch.
Gibt's hier nicht mehr?
Also wir machen zumindest, glaube ich, nicht mehr ein.
Das ist ja dein Innen-Danny. Kein Lauftest mehr?
Danny, also für Neulinge, also für junge Schiedsrichter, wenn du jetzt neu anfängst. Ach. Nee, so meine ich das jetzt nicht.
Doch, lass dich gehen, Lukas.
Das läuft ja schon wieder in die falsche Bahn, dieser
Temp. Das läuft exakt in die Richtung, in die ich die Show haben wollte.
Oh, okay.
Nein, ich meine natürlich in dem Sinne, wenn du neu anfängst als Schiedsrichter, dann hast du, glaube ich, jetzt keinen Lauftest mehr dabei oder zumindest nicht mehr in jedem Kreis. Und früher musste ich das noch machen, aber ich glaube, heute machen wir das nicht mehr.
Wie waren das? Mit was für Menschen hast du da zusammen den Kurs gemacht? Waren das alles Junge oder waren noch Ältere dabei?
Mein Bruder war ja mit dabei.
Der ist älter oder jünger?
Jünger, anderthalb Jahre war der dann noch jünger. Oder ist er immer noch, aber damals auch. Und wir hatten also von Studenten, von etwas älteren Jugendlichen bis hin zu 30-Jährigen, die irgendwie im Verein eine rote Karte bekommen haben und dann als Sanktionsmaßnahme aufgetragen bekommen haben, Schiedsrichter zu werden.
Okay.
Also ganz unterschiedlich.
Wie findest du diese Sanktionsmaßnahme?
Ich finde es spannend. Meistens sind sie dann auch, also meistens sind die Leute dann auch dabei geblieben. Also ich glaube, von unserem Ausbildungslehrgang sind immer noch echt viele im Magdeburger Schiedsrichterwesen aktiv. Und das ist einfach, finde ich, also ich finde es, wenn es wirkt, dann ist es gut.
Na logisch, Schiedsrichter sind ja Goldstaub, weil die werden ja gebraucht wie sonst was, weil sind nicht mehr so viele. Merkt man auch bei dir, oder?
Ja, also, wobei ich glaube, wir haben eine gewisse Trendwende geschafft. Also echt? Es waren schon mal weniger, würde ich sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, in Deutschland erstmalig wieder so 60.000 Schiedsrichter als Benchmark geschafft. Und ich glaube, also ich habe das auch in Magdeburg, weil ich habe da jetzt ja über 4 Jahre die Ausbildung mitgeleitet, mitbekommen. Wir sind von 70 wieder auf 110 hochgekommen. Immer noch zu wenige, aber mittlerweile wenigstens wieder eine ganz akzeptable Zahl, würde ich sagen.
Also, du hast nicht mehr gespielt, wenn er gepfiffen hat, oder? Also, oder er hat dich nie gepfiffen?
Wir haben vor der Sendung, als du wieder unterwegs warst, im Stau haben wir darüber gesprochen. Es gab ein Spiel, wo wir uns begegnet sind, also wo wir beide uns erinnern.
War er an der Linie oder war er an der Pfeife?
An der Pfeife.
Okay. Und wie war es so, Lukas?
Ich habe keine Erinnerungen.
Ich auch nicht. Ich weiß, das Spiel kenne ich. Ich weiß, dass er eine...
Also
das
hast eine du eine Bude gemacht in dem Spiel?
Nee, wir haben 2-0 gegen Sangerhausen gewonnen. Ja. Das 1-0 habe ich vorbereitet und das zweite in Elfmeter rausgeholt, geschunden.
Okay, geschunden?
Geschunden.
Und das ist dir so durchgerutscht?
Also geschunden heißt bei mir, Gegner stürzt raus, ich lege einen Ball vorbei und falle über sein Bein drüber. Der Schiri muss da Elfmeter pfeifen, aber das geht's gar nicht.
Im Fernsehen würden sie sagen, den wollte er haben, wie clever er sich da einfädelt. Da hatte der Schiri keine Wahl.
Also ich muss gestehen, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an das Spiel. Also... weder positiv noch negativ.
Okay.
Ich habe gerade geschaut, das ist wirklich auch schon 7 Jahre her. Das ist krass.
Ey, 7 Jahre, du bist 23, das ist doch irre.
7 Jahre, sicher?
2018, 19 war das. Kann natürlich sein, dass 19 im Frühjahr war, dann sind es 6 Jahre, aber.
Abgefahren. Wie schnell ging dann deine Karriere? Ich meine, du machst jetzt Regionalliga-Schiedsrichter mit steiler Tendenz nach oben. Ist nicht so?
Ach so, naja, steile Tendenz.
Nein, in 2 Jahren sehen wir dich in der 2. oder 3. Liga und dann in der 1. irgendwann in 5, oder nicht?
Ich würde nicht Nein sagen. Aber ich glaube, ich bin glücklich mit dem, was ich habe aktuell und muss mich da erstmal beweisen, denke ich.
Na, sag mal, wie ging denn die Karriere? Also wie ist das denn?
Ich habe logischerweise nach der Ausbildung erstmal fängst du dann so in einem Nachwuchsbereich an, dort zu pfeifen, bis dann Kreis Oberliga in Magdeburg war ich dann in der Linie als Assistent. Und dann irgendwann kam mal der damalige oder immer noch Schiedsrichterobmann von Magdeburg auf mich zu und hat gesagt, hey, hättest du nicht Lust, noch ein bisschen mehr zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? und hat mir entsprechend dann zu einem Kreisligaspiel verholfen, in dem ich ganz gut war. Dann ging es innerhalb von einem halben Jahr in die Kreisoberliga als Schiedsrichter für mich. Und schon danach direkt erstes Jahr Landesklasse und nach einem Jahr Landesklasse in die Landesliga. Dort habe ich 3 oder 4 Spiele gemacht und bin dann als Nachrücker in die Verbandsliga noch aufgestiegen.
Echt so schnell?
Ja, das war damals irgendwie, weil durch einen Nachtest mehrere Schiedsrichter gefallen sind und man dann und ich quasi als Nach.
Ich weiß, Danny, wir halten ja, alle Porten raus. Denk dran, das geht ja nochmal durch die Rechtsabteilung vom DFB.
Es wird seine Gründe gegeben haben.
Naja, also ich hatte, also ich muss halt sagen, ich hatte dann das Glück, ne? Also ich war dann als Nachrücker. Dumm bist. Nee, ich war als Nachrücker, das war mir so kommuniziert worden, dass ich als Nachrücker, falls irgendwer sich verletzt oder eben den Test nicht schafft, dass ich dann davon profitieren würde. Und so war es dann. Also ich weiß gar nicht, ob er nicht da war oder wie es dann mehr. Das ist jetzt schon zu lange her. Und dadurch bin ich dann in die Verbandsliga nachgerückt.
Erstes Landesliga-Nordspiel war am 1.6.2019. Klassiker, ein Evergreen, Niegrup gegen Schwarz-Gelb-Bernburg.
Ja.
Aber.
Naja, ich würde sagen, so musst du rein in die Liga, oder nicht?
Na, ich glaube, es hätte auch kein dankbares Spiel, glaube ich. Also ich glaube, Tabellensituation war zu der Zeit jetzt nicht die beste. Irgendwie beide gegen den Abstieg noch wahrscheinlich gespielt. Five in der 6. Minute auch ein Elfmeter, der noch verschossen wird.
Aber der war natürlich korrekt.
Ja, sicher.
Ja, korrekt die Pfiffen, aber scheiße. Ja. Selbst schuld, Digi. Jetzt müsstest du nur noch sagen, wer den verschossen hat. Ja,
steht hier bei Fußball auch ganz klar Elfmeter drin.
Steht drin?
Nein, natürlich nicht. Aber krass, also so schnell geht's halt, dass du halt aus der Landesliga, wenn du irgendwie gerade reinrutscht und dann ruckzuck hoch. Aber das ist ja auch, glaube ich, der Weg, den du, also das Glück musst du haben. Und ich glaube, wenn du halt relativ hoch kommen willst, musst du, glaube ich, ja mit gewissem Alter schon eine gewisse Liga erreicht haben, oder?
Ja. Ich denke schon, ja, also du sagst es aber auch, es war, glaube ich, auch ein bisschen Glück, ne? Also man hat dann den richtigen Beobachter zum richtigen Spiel, der dann einen noch lobt dafür, was man dort auf dem Feld fabriziert hat und dann allen erzählt, dass der Schiedsrichter vielleicht ein Talent ist.
Ein bisschen wie bei Spielern, die auch ein bisschen abhängig davon sind, wie der Trainer dich sieht. Es gibt ja tausende Schichten von Spielern, die irgendwo hoch dotiert hingewechselt sind und dann der Trainer die überhaupt nicht so gesehen hat. Und dann wechseln die woanders hin, der Trainer guckt anders auf sie und auf einmal werden das Stars. Und so ist es wahrscheinlich auch, oder?
Genau, also wenn ich denke, dass in meinem ersten Spiel, dass ich da vielleicht hätte schlecht bewertet werden können, dann wäre ich vielleicht nicht dort, wo ich heute bin.
Darf ich gerne mal einsteigen? Also zum einen ist, glaube ich, das passendere Beispiel, wenn du so B-Jugendlicher, C-Jugendlicher bist und du bist bei irgendeinem Sichtungsturnier und kriegst eine geile Einschätzung und dann geht's ab. Gab's ja damals ein gutes Beispiel für mit Marcel Schmelzer, der dabei gesichtet wurde und dann ging's ab zu Borussia Dortmund mit Kulle zusammen.
Aber das ist eine Sonderfunktion, habe ich gelernt, vom größten Fußballkenner, dem ich wöchentlich zweimal gegenüber sitzen darf. Es war ein Außenverteidiger. Und in Deutschland wirst du quasi über Nacht zum Außenverteidiger, wenn du dreimal einen Ball richtig angenommen
hast. Marcel war wirklich richtig gut. Und
das fand ich auch.
Aber ich glaube trotzdem, dass die linke Verteidigerposition und die linke Innenverteidigerposition die höchste Wahrscheinlichkeit hat, Profi zu werden, wenn du diese beiden Positionen bekleidest.
Und einen Ball annehmen kannst und eine gewisse Grundschnelligkeit hast.
Nö. Es reicht, wenn du Linksfuß bist. Schon mal eine Grundvoraussetzung. Eine Sache, die mich wirklich immer zum Nachdenken anregt und die mich auch als Spieler wahnsinnig aufgeregt hat, war die Schiedsrichterbeobachtung. Du hast gerade gesagt, du hattest Glück, da war jemand da, der hat heute eine gute Bewertung gegeben, hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Was mich ja, also die Frage, da komme ich gleich zu, ich will es ein bisschen einleiten. Ich war am Wochenende wieder unterwegs, habe mir Barleben gegen Westhausen angeguckt, da war Hartmut Akte auch wieder da als Schiedsrichterbeobachter. Franz Unger hat gepfiffen. Hartmut ist nur jemand, den erkennt man in Magdeburg und im Umkreis wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und wenn der auf dem Platz auftaucht, weißt du, es geht hier um eine Beobachtung. Ja. Was ich immer als Spieler wahrgenommen habe und was mich wirklich richtig genervt hat, dass das was anderes war, wenn ein Beobachter da war, als wenn der nicht da wäre. Du wusstest, alles klar, jetzt läuft hier, egal welcher Schiedsrichter ist, der zeigt jetzt in dem Spiel ein anderes Gesicht und eine andere Handhabe, ein Spiel zu leiten. Das geht los mit, wie stecke ich mein Trikot rein, ich muss alles kontrollieren, ich muss alles nach Vorschrift machen, steht bitte 8 Minuten vorher schon da, das wird dreimal kommuniziert, wenn nicht, gibt's gleich einen Bericht und so weiter. Und das hat mich zum Beispiel als Spieler extrem genervt, weil es alle halt auch wussten. Ich zum einen habe ich gedacht, okay, können die das nicht irgendwie geheimer, anonymer machen, so eine Beobachtung? Die muss stattfinden, keine Frage, ohne Beobachtung, keine Empfehlung, keine Verbesserung und so weiter, gar keine Frage. Aber kann das nicht einfach anonymer stattfinden? Und vor allem auch so, dass man danach die Schiedsrichter und den Beobachter auch schützen kann, weil Entscheidungen ja in der Regel auch argumentativ immer vom Schiedsrichter getroffen werden. Na, ich musste das jetzt machen beim Beobachter da, aber.
Also Beispiel. Können wir das weitergeben? Ist das so, wie er das wahrnimmt. Die Wahrnehmung ist die Wahrnehmung. Das ist ja erstmal die Wahrheit und das hat Danny so wahrgenommen. Aber ist das wirklich die Realität aus deiner Sicht?
Also wenn du mich persönlich fragst, habe ich jetzt zumindest nicht bewusst was anders gemacht. Also ich habe versucht, immer gleich die Spiele zu leiten, aber ich würde schon zugeben, dass ich denke, man ist ja auch einfach nervöser, wenn jemand einen offiziell bewertet und angespannter und dann schaut man natürlich nochmal exakter auf alles. Aber ich, also das ist jetzt natürlich schwer zu sagen.
Ja. Das
also,
eine hängt für andere halt zusammen. Also wenn du ja exakter auf etwas achten möchtest und noch genauer sein willst als vielleicht sowieso schon, das merkt man auf dem Spielfeld und dann das merkst du halt auch in den Entscheidungen. Also, keine Ahnung, dann kriegst du das erste Mal, wenn du vor einem Ball stehst und es wird ein Standard ausgeführt und du stehst davor, gibt's halt gleich Gelb. Das erste Mal meckern wie am Wochenende, gibt's halt bei dem ersten sofortigen Meckern, obwohl es der Kapitän war oder lauteren kommunizieren Richtung Schiedsrichter, gibt's halt gleich die gelbe Karte. Und ich glaube, dass wir mehr dahin kommen müssen, dass man das halt gleich misst, egal ob ein Beobachter da ist oder nicht. Also mir fehlt da so ein Stück weit die Linie. Und das ist halt extrem, also gerade so Landesliga, Verbandsliga-Bereich und auch in der Oberliga, da fällt das halt auf, wenn ein Beobachter
da ist. Klar, dass das typenabhängig ist. So, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, aus Sicht meiner internationalen Altherrenkarriere, das, was du gerade alles aufgeführt hast, mit hier sind die Unterziehhosen in der gleichen Farbe und Hemdchen reinstecken und der ganze Quatsch, das wurde so ja auf so einem Vormittag bei den eloquenten Herren mit dem dicken Bauch schon irgendwie auch immer kontrolliert. Und da gab es dann die Sprüche auch.
Das ist ja auch alles richtig. Ich glaube, das macht jeder Form, also das macht Pflanzen und das jeder. Aber jetzt mache ich mal ein Beispiel, du kannst ja die Hose. Es gibt ja da auch Tricks. Ja. Du hast eine Unterziehhose, die ist schwarz und deine Trikothose ist rot. Ist quasi eigentlich ein Regelbruch oder Regelverstoß. Genau. So, wenn der Linienrichter durchgeht und sich das anschaut, kann ich die Hose hochziehen, indem ich die Hose greife und greife auch die Shorts mit. Karo einfach
Trick. Du bist so ein richtiger Pirat, bist du echt.
Ich hatte immer... Nein, überhaupt nicht. Es war ja eine Bedingung, wenn ich für einen Verein spiele, dass da auch in der Trikotfarbe auch die Unterzieherhose und T-Shirts da liegen, ja, weil ich diese Probleme nicht haben wollte. So, jetzt hatte ich es aber vermehrt mitbekommen, dass du ja denn welche Bayers, die diese Tricks anwenden und dann müsstest du rein theoretisch im Spiel, wenn du das siehst, eine gelbe Karte geben. So, und was ist in meiner Erfahrung immer passiert? War ein Schiedsrichterbeobachter da und es fiel halt dann
mal. Gab's die gelbe Karte? Wenn nicht, gab's keine.
Okay. Über die Sinnhaftigkeit dieser Regel oder dieser gelben Karten kann man sich halt streiten und verschiedene Meinungen haben.
Bis Map.
Ich sag, wenn es eine Regel ist, dann muss man die halt umsetzen, egal ob die nur cool ist oder nicht. Und da sage ich halt, das ist für mich so ein Beispiel, da sage ich, das interessiert doch denn im Spiel keinen mehr. Sei denn, man verhindert dadurch vielleicht eine Abseitsentscheidung oder kann ich richtig gucken. Irgendwann wird es ja einen Grund geben für diese Regel. Ist ein Schiedsrichterbeobachter da, kriegst du da sofort gelb für. Da sage ich, das passt für mich aber irgendwie nicht zusammen.
Ah, ist, glaube ich, eine Situation, oder ist etwas, wo Lukas jetzt wenig antworten kann, weil du setzt ja nicht die Beobachter ein, du sagst von dir selber, dass du da eigentlich nicht drauf
reagierst. Meine Frage war ursprünglich, stört es dich? Ist das für dich eine Belastung oder findest du es eigentlich cool, wenn du regelmäßig was hast und wie oft findet sowas eigentlich statt? Das sind so meine Fragen.
Also bei mir jetzt jedes Spiel, das heißt, also ich kann ohnehin nichts mehr anders machen, weil jedem Spiel kommt mittlerweile dann Beobachter.
Warum? Irgendwie.
Also Regionalliga ist jedes Spiel?
Regionalliga wird immer beobachtet.
Genau, ja. Ja. Auch Oberliga ist es, glaube ich, oder da sind mittlerweile auch echt viele Beobachtungen. Und halt nach unten hin wird es dann einfach schwerer, weil es nicht so viel Manpower gibt und auch nicht so viele finanzielle Möglichkeiten. Ne?
Ja. Aber für dich ist das dann völlig Wumpe, ob da Beobachter ist oder nicht?
Naja, es kommt halt in jedem Spiel drauf an, also falls du jedes Spiel entsprechend, aber also ich zumindest in meiner Erinnerung habe ich jetzt nie was bewusst anders gemacht, sondern ich war einfach nochmal mehr angespannter, würde ich sagen.
Was ich immer nicht verstanden habe, ist, warum das bis runter in die untersten Ligen gemacht wird mit diesen Unterziehhosen und so weiter. Ich finde, da ist dann irgendwann ein Amateursport, aber da komme ich halt auch noch aus einer komplett anderen Zeit und da sollte man ein bisschen entspannt sein oder so.
Fragen wir doch mal, Lukas, warum ist denn das so, dass das die gleiche Farbe haben muss?
Weil in der
Wahrnehmung, dass du quasi die Farbe und wie bei den Stutzen, die nicht die gleichen Farben haben dürfen bei den Spielern?
Also ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, weil es im Regelwerk steht.
Das ist erstmal inhaltlich richtig.
Warte, du wirst die Diskussion nicht gewinnen, weil der ist Jurist. Der wird dich jetzt gleich richtig nackig machen. Es wird dir nicht gefallen, Danny.
Ja, aber du weißt aus der letzten Folge, dass ich Richterin Barbara Salisch regelmäßig geguckt habe und Richter Alexander Holt.
So, und jetzt kannst du mal den guten Lukas fragen, wie viel das mit Juristerei wirklich zu tun hat.
Dann gebe ich auf.
Lusche.
Nein, okay. Also, aber ich, also hat es was mit der Sicht beziehungsweise mit der Wahrnehmung der Schiedsrichter zu tun mit der Unterziehose? Oder ist das einfach nur, dass eine Einheitlichkeit da sein soll?
Ich würde sagen Einheitlichkeit, aber ich kann es dir nicht genau sagen, okay, woher die Regel kommt.
Weißt
also,
du, wir wollen Leute zum Fußball bringen und manche haben halt nicht so viel Geld, manche Vereine haben nicht so viel Geld und da kann man auf so einen Quatsch eigentlich pfeifen. Ich glaube, dass irgendwann mal ein Ausstatter beim DFB Bescheid gesagt hat, wir müssen regelmäßig so viel Unterziehhosen verkaufen und mindestens alle zwei Jahre wird die Kluft gewechselt und damit weiter ein bisschen Fluss ist im großen kapitalistischen Wasserrad, muss das einfach so eine Regel sein, weil das fördert das. Würde ich jetzt tippen, ich weiß es nicht. Ich möchte doch keinen Schuldigen benennen oder sowas, weil die Regeln des Kapitalismus, die haben wir ja nicht alle gemacht und alle, die dabei sind, müssen halt mitreden.
Ich gehe noch einen Schritt weiter.
Also, oh, jetzt geht's jetzt. Hallo, herzlich willkommen, das musst du machen. Der Amateurfußball in all seinen Verschwörungsformen und Farben wird hier beschrieben.
Nichts mit, was, normalerweise ziehst du ja, wenn du jetzt einen Ball jemanden mit einem roten oder schwarzen Trikot, das heißt, du hattest dann einen schwarzen Unterzieher oder einen roten Langarm, also Langarm, wenn es kalt wurde, bei mir ab September. Dann hatten wir mal ein Trikot, das hatte einen dickeren weißen Rand am Ärmel. Und die Regel besagt, zu meiner Kenntnis nach, dass du dann, wenn da ein
dickerer weißer Rand ist, muss das eine weiße Hose sein.
Ein weißer Unterzieher, also okay, ein weißes T-Shirt. Und das bringt ja dann auch farblich das durcheinander. Also man achtet ja als Fußballer auch auf seinen...
Nein.
Dann musstest du rein theoretisch ein rotes Trikot anziehen mit einem weißen Unterzieher. Das war schon wild.
Ich muss das nicht, weil Hauttyp Bäckermütze.
Aber kalt ist ja trotzdem.
Mir ist halt nicht kalt. Ich bin halt nicht so eine Weichpelle wie du.
War ich dann wirklich so, ab September hatte ich wirklich lange Hose.
Digi, du kommst, also im August trifft man den Typen irgendwie, es sind draußen 25 Grad am Morgen, ja, oh Alter, ich merke, es wird Herbst.
Das ist Benny Biele. Also du musst ja bedenken, ne? Es gibt ja manchmal Zweikämpfe, wo 5 Spieler ganz eng beieinander sind und wenn du dann...
Rudelbildung heißt das.
Naja, nee, aber es gibt ja manchmal so einen Zweikampf im Strafraum oder so und dann siehst du nur den Arm von einem Spieler. Und wenn der jetzt ein rotes Unterzieherhemd hat und der Mitspieler hat ein schwarzes Unterzieherhemd, dann kann das schon mal im Kopf einfach zu Verwirrung führen,
das weil man ich.
Sich nicht klar ist, von wem ist jetzt der Arm, also von welchem Team. Ne? Hm. Und das ist dann schon für uns, glaube ich, eine Hilfe, wenn das einheitlich ist.
Ja, also glaube ich, also die Regeln werden schon Sinn ergeben. Ist halt für den Amateurfußballer, also für die anderen, nicht für mich, immer schwierig
gewesen. Also ich fand es immer komisch, wie gesagt, Sonntagvormittag, Anpfiff 9 Uhr, die Hälfte hat noch eine Standorte bis Meppen und dann kommt einer an und sagt, hier bitte, jetzt müsst ihr den Unterzieher wechseln in der Altherrenstadtliga. Ist so absurd.
Die Frage ist halt, wo man die Grenze zieht. Also wo setzt man an, in welcher Liga? Andererseits könnte ich jetzt sagen, gut, das Trikot hat man jetzt seit bestimmt 2-3 Jahren in dem Verein, dann weiß ich ja jetzt auch, okay, wir spielen in grün, dann kann ich mir auch ein grünes Unterzieher besorgen irgendwann mal.
Ja. Aber wo setze ich die Grenze an? Ich hatte gleich schon wieder eine Pointe, wo Geld verdient wird, also immer da, wo Danny spielt.
Du bist gut drauf heute.
Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.
Ich würde noch mal kurz auf die Motivation eingehen wollen. Das finde ich ja einen relativ krassen Ansatz, dass man mit 14, 15 sagt, dass man mit Schiedsrichterentscheidungen oder Schiedsrichterinnenentscheidungen nicht einverstanden war oder die sich gesagt haben, man möchte das besser machen. Wenn ich mich jetzt so an meine Jugend, deine ist jetzt noch ein bisschen näher dran als meine.
Der ist noch mitten in seiner Prime-Jugend, Mann.
Ja, aber ich so, also Frage an dich, kannst du dich erinnern, was du im Jugendbereich für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen hattest? Also wahrscheinlich tatsächlich wirklich nur Schiedsrichter. Ich denke jetzt so an A-Jugend, B-Jugend zurück, wo ich auch wirklich so Erinnerungsbilder habe.
Also ich weiß,
keine Chance an Schiedsrichter. Und, also weder positiv noch negativ, das ist krass.
Ich könnte dir jetzt auch nicht genau sagen, wie das in einem Spiel war oder so, aber irgendwie so eine gewisse Unzufriedenheit gab es irgendwie dann mal und habe ich irgendwie gedacht, ja, vielleicht.
Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich fand auch nicht, also das war, für mich war Schiedsrichter nie ein Angriffspunkt. Ich habe auch eigentlich nie gemeckert.
Eigentlich?
Ich habe wirklich auch nie gemeckert. Ich war eher, kommt nach unten und weiter rennen. Bloß nicht den Ball vergessen, damit Danny nicht meckert. kann ich mich nicht. Es gab dann halt, als es dann anfing, dass man mich irgendwo kannte, wenn die dann so blöde Witze über etwas gemacht haben, was nicht mit Fußball zu tun hat und das dann vermischt wurde, fand ich dann immer ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ich mochte Schiedsrichter immer.
Mich hat immer genervt im Jugendbereich, dadurch, dass ich wahrscheinlich so hoch gespielt habe, also eigentlich fast ganz unten.
Ja.
Hattest du immer nur einen Lachen in der Technik?
Hattest du immer Bärchen kommt gleich zur Tür rein und sagt.
Hattest du immer nur einen Schiedsrichter? Das hat mich maximal genervt. Also gerade im A-Jugend-Landesliga-Bereich und B-Jugend hat es immer nur einen Schiedsrichter und dann bist du bis nach Havelberg gegurkt.
Ja.
Oder bis nach Uendingen und auch Möhringen und dann hast du da mit einem Schiedsrichter gespielt.
zu meiner Zeit hieß das noch Bezirksliga dann. Und da gab's oft auch nur einen Schiedsrichter, aber da hätte ich auch keinem Linienrichter zugemutet, dass der sich neben die Opas mit dem Krückstock stellt, die dann auch zuhauen, wenn er was Falsches, wenn er die Fahne falsch gehoben hat.
Ich meine, aber also was, glaube ich, ganz gut war früher, war, dass man da üben konnte als junger, neuer Schiedsrichter. Also so, wenn man A-Jugend-Verbandsliga mit als Linienrichter mit war, dann konnte man auch viel lernen, weil das, da war jetzt nicht die höchste Belastung im Vergleich zur Verbandsliga Herren, logischerweise. Aber da konntest du gut junge Schiedsrichter dann mal das beibringen, wie man Assistent ist.
Und die Spieler bleiben da cool? Oder gehört das zum Lernprozess dazu, was man an Feedback, also um es freundlich auszudrücken, bekommt?
Böse gesagt, meistens haben sie sich gefreut, wenn wir zu dritt da waren schon. Ja. Also und nicht nur zu zweit oder alleine. Das hat schon viel gemacht.
Wie ist denn mit dir auf dem Platz und komischen Spielern, die komische Sachen sagen? Was nimmst du denn da für eine Entwicklung wahr? Ist es überhaupt eine Entwicklung?
Also ich habe bisher, glaube ich, noch keine wirklich schlimmen Vorfälle gehabt oder sowas. Also das natürlich mal, wer meckert oder mich anschreit, das gehört, denke ich, dazu. Oder da gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber es ist jetzt nie auf einer persönlichen Ebene irgendwie gewesen.
Okay.
Da habe ich eine spannende Story zu von letzter Woche.
Mir geht's nur darum, geht's um ihn?
Nein.
Weil ich würde jetzt nur, dann können wir gleich, entschuldige bitte, aber glaubst du, dass es was mit deiner eigenen Ausstrahlung und Haltung zu tun hat?
Boah, das ist natürlich schwer von sich selbst zu sagen.
Ja. Du kannst es ja also auch bei anderen beobachten. Also glaubst du, dass es damit zu tun hat, wie ein Schiedsrichter auf den Platz geht, wie die Feedbacks sind? So?
Naja, also ich glaube, so wie ich mich gegenüber anderen verhalte, verhalten sie sich auch mir gegenüber. Aber das gilt generell und ich versuche, alle gleich zu behandeln und alle sehr fair und möglichst objektiv meine Entscheidung ihnen zu erklären. Also es ist jetzt nicht, dass ich jemandem sage, hier, ich habe den Freischuss gepfiffen, weil ich dich nicht mag oder sowas. Das würde das natürlich.
Kann man dann aber ja auch gucken. Danny hat mir von Schiedsrichtern berichtet, wo er das Gefühl hatte, dass die sowas geguckt haben. Weißt du? Und dann hast du doch mal zurückgefragt, wie du mir berichtet hast.
Sagen wir so, wir hatten ein, zwei.
Sagen wir so. Schauen Sie mal. Du bist ganz kurz vor Söder.
Ich glaube, es wird bestimmt ein, zwei, maximal drei Schiedsrichter geben, die das genauso berichten können. Aber in der Regel bin ich so umgegangen, wie es Lukas gerade beschrieben hat. Okay. Und ich glaube, diese Einstellung brauchst du. Meine Tochter hat gerade in Ethik die goldene Regel der Ethik. Und ich glaube, so kann man das ganz gut verkaufen. Also die goldene Regel wird jeder kennen. Aber ich glaube, so wie ein Schiedsrichter auch mit den Spielern agiert, so kriegt er auch das Feedback zurück. Und eine Stärke von Schiedsrichtern ist in meinen Augen auch, wenn sie gerade nicht das entgegengebracht bekommen, was sie sich wünschen, lassen sie den Menschen aber erstmal machen. Also Emotionen gehören ja im Fußball dazu. Und jetzt mache ich hier ein Beispiel. Ein Spieler kommt an hier ran zum Schiedsrichter, schreit ihn an, sagt, was pfeifst du für einen Scheiß und so weiter. Und ich glaube, da geht es daran, diesen Menschen dann irgendwie einzufangen und nicht ihm genau das entgegenzubringen, was er dir gerade entgegenbringt, sondern ihn vielleicht aus der Emotion rauszunehmen, dann versuchen, im ersten Step ihm das zu erklären, ihn runterkommen zu lassen. Und so schätze ich Lukas tatsächlich auch ein, dass er da so einer ist, der aber wahrscheinlich auch, wenn es ihm reicht, auch Paroli bieten kann. Ich glaube, das wird ja auch dann auch Maßstab sein. Je höher man kommt, desto mehr Profis hast du, desto mehr Egos hast du, also noch mehr im Amateurbereich. Und ich glaube, da ist es dann die richtige Mischung. Ich habe in meiner Erfahrung wahrgenommen, dass diese Mischung nicht jeder hinbekommt. Dass man, so wie man dem Schiedsrichter entgegentritt im ersten Augenblick, dann auch das Echo bekommt, was dann auch in meinen Augen dann auch irgendwie vielleicht auch okay ist. Aber das hilft in der Entwicklung, glaube ich, nicht weiter und führt auch nicht dazu, dass der Spieler durch ruhiger wird oder der Mensch ruhiger wird. Also wenn man jemanden anschreit, der jemanden angeschrien hat, dann glaube ich nicht, dass sich beide danach flüsternd duellieren.
Was sagst du, an der Quelle sitzend? Stimmt das? Oder nicht? Oder?
Also ich denke schon. Also ich sag mir halt immer, der meint ja nicht mich persönlich. Wenn sich jetzt jemand über meine Entscheidung aufregt, dann regt er sich über meine Wahrnehmung auf, aber nicht über mich als Mensch. Hoffe ich zumindest. Und wenn man diesen Blickwinkel hat, dann kann man das auch, glaube ich, viel an sich abprallen lassen. Und meistens ist es ja gar nicht so, aber ich treffe ihn doch gar nicht, schreit dann ein Spieler oder sagt, ich spiele doch einen Ball. Das richtet sich ja nicht gegen mich als Person oder so. Und das finde ich, das kann ich dann immer noch nachvollziehen und dann kann man das eigentlich ganz gut erklären. Und wie Danny jetzt sagte, wenn jemand angerannt kommt, dann, wenn ich den zurück anschreie, das wird den nicht runterbringen. Also das hilft nicht, wenn ich jemanden, der auf einem Hoch ist, mit einem Gegenhoch bekämpfe. Das glaube ich, bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich das im Spiel mache. Dann muss ich entweder eine gelbe Karte für Meckern geben oder mich dem abwenden oder erstmal warten, eine Situation abwarten und dann nochmal in Ruhe mit dem Spieler sprechen. So ist zumindest das, was für mich immer ganz gut funktioniert.
Du hast eine Story noch gehabt vom vergangenen Wochenende.
Weil wir gerade drüber gesprochen hatten, dass du bisher so keine negativen Erfahrungen gemacht hast. Ich hatte gestern durch einen Zufall bin ich aufmerksam geworden auf ein Spiel der Oberliga Süd letztes Wochenende oder Donnerstag vorm Feiertag. Borussia Bautzen gegen VfB Krischow. Tangiert uns jetzt erstmal nicht hier im Podcast. Ist Oberliga Süd, spielen 5 Vertreter aus Sachsen-Anhalt mit. Gab es ein Spiel, Bautzen hat 2-0 gewonnen, gab 3 Platzverweise für Krischow. Das ist relativ viel und durch Zufall bin ich am Freitag durch einen Insta-Slide, also ausnahmsweise nicht mein typischer Algorithmus, du kennst den, ich habe dir mal einen Screenshot geschickt.
Sollten wir den Podcast außen vor lassen.
Super. Und kriege ich eine Pressekonferenz und sehe, wie sich ein Trainer über einen Schiedsrichter aufregt. Und somit hast du mal Fußball gespielt, fragte den einen Reporter so richtig emotional, als es um Schiedsrichterentscheidung ging. Ich sagte, okay, kommt mal vor, weg drüber slidet. Und dann kriege ich gestern einen Anruf, wo mich jemand fragt, ob wir darüber im Podcast mal sprechen können und ob wir das schon gesehen haben. Ich so, nee, nicht so richtig. Und dann gucke ich mir die Story an. Da hat der Verein VfB Krischow nach dem Spiel eine Pressekonferenz gehalten mit dem YouTube-Slang Skandalschiedsrichter.
Überschrift,
genau, eine H1 Skandalschiedsrichter, so, dann nochmal das Highlight-Video, da stand das Wort nochmal drin, Skandalschiedsrichter, dann habe ich mir diese Pressekonferenz angeguckt und in 80% des Redeanteils des Trainers vom VfB Krischow geht es darum, wie schlecht der Schiedsrichter agiert hat und dass er ihm auch unterstellt, es bewusst gemacht zu haben.
Das ist natürlich.
Und da sage ich halt, inwieweit fördert das die Förderung junger Menschen und vor allem, was macht das mit dem Menschen? Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist halt ein persönlicher Angriff. Und das geht halt in meinen Augen komplett zu weit.
Ich glaube, dass du eine Meinung als Schiedsrichter hast dazu wahrscheinlich, aber auch als angehender Jurist. Das sind jetzt zwei Ebenen, aus denen man das betrachten kann.
Ja, also es ist, ich kenne jetzt die Berichte da jetzt nicht genau und auch nicht das Spiel.
Weil das ist ja angehende Jurist.
Natürlich muss ich mich absichern. das geht ja dann schon in die persönliche Richtung, gibt ja auch durchaus mediale Berichterstattung dann mal, die dann irgendwie auf persönliche Ebene geht und das ist dann, glaube ich, auch schwer für einen selbst, das zu verkraften. Also das nagt dann schon sehr an einem selbst, wenn man das hat. Also es nagt ja schon an mir, wenn ich einen falschen Strafstoß gebe. Das beschäftigt mich schon eine Woche, bis spätestens zum nächsten Spiel wieder, aber das ist schon schwer abzuschalten und wenn dann jemand einen persönlich angreift, dann ist das natürlich nochmal eine höhere Ebene und dann ist es auch sehr schwer zu verkraften, denke ich.
Ich glaube, da wird es auch was geben, oder? Also wäre ja dann der NOFV, der da irgendwie reagieren muss, oder?
Ja, also ich lese nochmal kurz vor, Skandalschiedsrichter entscheidet das Spiel in Bautzen und
entscheidet das Spiel, das ist
also Skandalschiedsrichter im Fokus, PK nach dem 0-2 in Bautzen. Also ich bleib dabei, ich war auch schon sehr oft unzufrieden. Aber das geht gar nicht. Das ist einfach ein No-Go. Ja. Und das ist irgendwie ein neues Level.
Warte mal, 3 Platzverweise, noch einer mehr, dann sind die nicht mehr spielfähig, oder? Habe ich die Regel richtig im Kopf?
3, ja. Also 7 brauchen sie.
7 brauchen sie.
Also einer mehr wäre noch gegangen.
Ja. Also okay.
Ja.
Abgefahren.
Und dann habe ich mir natürlich die Videos angeschaut. Und dann gucke ich mir das 1-0, die erste rote Karte an und Lukas muss dazu auch nichts sagen, ich zeig dir die Szene auch nicht. Da musst du sogar einen Hut vorziehen, dass der Schiedsrichter das in Echtzeit gesehen hat. Je öfter ich das in Slow Motion gesehen habe, desto krasser ist die rote Karte und desto schlimmer ist eigentlich das Foul. Und ich weiß nicht, ob es eine dunkelrote Karte gibt, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, aber das war wirklich eine dunkelrote Karte mit gestrecktem Bein, offener Sohle, offen Knöchel. Also
Das finde ich im Handball gut, weil da kannst du ja eine rote Karte mit einer blauen hinterher kriegen, was halt besondere Schwere des Vergehens nochmal sagt, was dann quasi schon eine längere Sperre von vornherein nach
sich ziehen wird. Ja, ich glaube sogar mittlerweile, dass auch, wo ich bin nicht gar nicht so zu weit aus dem Fenster liegen, aber ich glaube schon, dass mittlerweile auch Videomaterial bei Sportgerichten mit angesehen wird zur Beweis,
also ist das als so?
Beweismittel.
Weißt also du, ich weiß es nicht, ob es in jeder Liga ist, aber ich glaube, ab einem gewissen Level wird das schon mit herangezogen.
Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass gerade auch im NOFV-Bereich, gerade auch aufgrund dieses generellen Falls, dieses Video bei der Strafe, bei der Bestrafung oder bei der Sperre dann halt auch eine Rolle mitspielt.
Ja, wir können jetzt Grichow nicht weiter befragen. Deshalb ist, glaube ich, auch, wäre das jetzt nicht journalistisch sauber? Also ist das jetzt hier gerade auf dem Niveau vom Stammtisch-Talk, was wir jetzt gerade gemacht haben zu diesem Fall, wo eine gewisse Wahrnehmung beschrieben wurde, wo wir aber auch nicht sagen wollen, dass wir das jetzt hier journalistisch sauber betrachtet haben, zumal wir es auch nicht zeigen konnten. Aber da Lukas und ich dich gut kennen, können wir zumindest sagen, ja, da steckt schon was dahinter, wenn der Piele was dazu sagt.
Ich möchte es halt nochmal schärfen. Das ist jetzt keine Wahrnehmung, dass ich etwas interpretiere. Hier steht Skandalschiri.
Alles gut. Ich merkst du, wie ich versuchen will, von dem Thema wegzukommen, weil wir können jetzt nicht auf Grichow weiter rumhaken, weil die können sich jetzt auch nicht wehren und das ist halt auch blöd. Also, da wird's Leute wahrscheinlich sogar im Verein wird es welche geben, die werden sagen, ging so nicht, haben wir gleich gesagt, dann wird es welche geben, das muss noch härter sein, dann kommt der NOFV, dann kommen die Fenster zu und du hast das Klassische beim Fußball, 1 Million Meinungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln
und
wir sind die Blödmänner, die hier im Podcast irgendwie das mit unserer Reichweite so besprechen, dass es immer eine Masse von Menschen gibt, die sich vielleicht ungerecht behandelt fühlen, also insofern wäre das... Eigentlich bin ich auch angehender Jurist. Das ist gar nicht so schlecht.
Schon eigentlich.
War eigentlich ganz geil. Lukas, also komm, ich lenk mal.
Mediator.
Das kann ich mir teilen, wirklich. Ich will mal den Fokus nochmal auf dich legen und nochmal auf diese eingangs beschriebene Situation, als ich dich das erste Mal beobachtet habe, wie du Schiedsrichtern oder mit Schiedsrichtern darüber besprochen hast, wie es ist, mit der Intercom zu arbeiten. Ist eigentlich total egal. Was mich da so beeindruckt hat, war, wie die Masse der Schiedsrichter, ich glaube, es war gar keine Frau dabei, deshalb haut es hin, Schiedsrichter und du, wie intensiv und fair und konstruktiv und auch selbstkritisch da diese einzelnen Fälle besprochen wurden. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich habe vergessen zu filmen, ich war ja dafür da, eigentlich das nur ein bisschen bildlich festzuhalten, und ich die ganze Zeit im Kopf hatte, das müsste man doch irgendwie mal Spielern zugänglich machen, und zwar einer riesen breiten Masse, damit die mal merken, wie auf der anderen Seite des Tisches diese Arbeit auch hinterfragt wird von euch selbst und so. Und das habe ich natürlich gleich jemandem vorgeschlagen aus der Abteilung, ich kann was entscheiden oder nicht. Da wurde sofort gesagt, nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil dein Vortrag war exzellent, wie du die Schiedsrichter mitgenommen hast, war exzellent. Der Dialog war absolut überragend. Das würde Spielern, glaube ich, helfen.
Also es gibt, glaube ich, die Möglichkeit, dass einzelne Schiedsrichtervertreter bei Vereinen so eine Regelschulung abhalten.
Ist nicht das Gleiche, finde ich. Habe ich dann überlegt, wie in was für einem Format könnte man das machen.
Ja, ja.
Bei OPs, wenn irgendjemand eine krasse Gehirn-OP macht oder so, gucken dann oben die Leute zu. Irgendwie habe ich bei Grey's Anatomy gesehen. Weiß nicht, ob das jetzt seriös ist.
Sollte passen,
Und im Bundestag gibt's ja auch diese Bürgertribüne, wo die halt zugucken können bei bestimmten Verhandlungen und so weiter. Und ich stelle mir das vor, ich weiß halt nicht, ob du dann anders agieren würdest. Ich nehme mal an, das nicht. Und die Schiedsrichter, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, dass die Spieler das gut finden, weil das war wirklich auch nochmal, ich habe mich so gefreut, dass du kommst, weil ich das nochmal so sagen konnte, das war wirklich Wahnsinn, das war total großartig und ich ärgere mich, dass man das nicht den Spielern irgendwie, was sagst du dazu, glaubst du, dass das Spielern helfen, ist das wieder so eine Schnapsidee von deinem guten alten Kumpel Stefan?
Ja, ich glaube, also bestimmt, ich würde wahrscheinlich eher sagen, sollte man da vielleicht nicht Spieler nehmen, sondern eher Trainer, weil die nochmal für mich einen ganz anderen Einfluss haben. Als Spieler ist das eigentlich egal. Also du willst als Spieler dich eigentlich so wenig wie möglich mit dem Schiedsrichter und mit den Regeln beschäftigen müssen. Also je weniger du dich eigentlich damit beschäftigst, desto besser. Jetzt, wenn du an so einem Seminar teilnimmst oder an so einem Workshop und siehst, wie die denn tatsächlich agieren, kannst du ja Sachen vielleicht auch nochmal anders einordnen. Und ich weiß nicht, ob dir das hilft als Spieler. Ich war jetzt bei diesem Termin nicht dabei, deswegen kann ich jetzt so schwer aus der Ferne sagen.
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht um rein den Fuck, es ging einfach um die Haltung, wie die ihre eigene Arbeit quasi auf einer wahnsinnig professionellen Ebene versuchen, besser zu machen, im Dialog miteinander und auch so selbstkritisch.
Na, ich glaube, wenn das der Punkt ist, dann bin ich zu 100% bei dir, weil ich glaube, jetzt gehe ich mal wieder nur bis Sachsen-Anhalt, Verbandsliga, egal ob Herren oder Frauen, glaube ich, ist so der Grundtenor, naja, die kommen ja Wochenende her und pfeifen ein Spiel und hauen wieder ab. Und so, und der, also, so, ich spreche jetzt nicht für alle, aber so, das ist so die Wahrnehmung, die man hat, und dass da aber akribische Arbeit hintersteckt und dass sie sich danach auch Gedanken machen. Und ich weiß ja auch, dass viele mittlerweile die WO-Aufnahmen sich anfordern, um sich selber zu verbessern, dass sie halt auch Videoanalysen machen als Schiedsrichter. Da bist du halt auch teilweise Verein voraus in der Verbandsliga. Und ich glaube, das muss nach draußen, dass auch eine gewisse Fehlerkultur, eine Feedbackkultur da herrscht. Wenn das deine Frage oder dein
Antwort,
dann sage ich sofort raus damit. Ich habe nämlich vor der Sendung eine Nachricht bekommen von jemandem, da weiß ich auch, dass der als Beispiel auch bei Auswertungen oder bei Kursen als Beispiel genommen wird, wie man Trainer einfängt oder wie geht man mit Trainern um, wenn die exponentiell eine Emotion haben, die nicht mehr einzufangen ist. Ja, da gibt es einen speziellen Trainer in Sachsen-Anhalt, die da gerne als Vorschauvideo genommen werden.
Ich wenn man sowas gehe recht macht, in der Annahme, dass du den Namen nicht nennen möchtest.
Den darf ich leider nicht nennen.
Du darfst jetzt drei Tipps machen. Nein, wir haben jetzt gerade den klassischen Fehler gemacht mit Danny und ich, versteigen uns jetzt schon wieder in unsere eigene komische Diskussion. Du hast jetzt genug Zeit, um eine Haltung zu meiner menschlichen John-Lennon-Idee irgendwie zu entwickeln.
Also ich würde sagen, Dialog ist ja immer förderlich für das Verständnis der anderen Seite. Ich kenne das jetzt, weil ich ja auch in der dritten Liga als Assistent unterwegs sein darf, da gab es den Dialog jetzt regelmäßig mit Trainern. Also einige Schiedsrichter haben sich mit Trainern ausgetauscht oder zum Austausch getroffen.
Mega.
Und so, das kam sehr gut an und hat, glaube ich, für beide Seiten sehr viel genützt. Und deswegen bin ich oder sollten wir, denke ich, dafür auch offen sein, dass wir das vielleicht mal in der Verbandsliga durchführen.
Ja. Ich fand das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Ich werde nie wieder in meinem Leben, also so wie immer, mit dem Schiedsrichter in einen aggressiven Kontakt treten.
Was ich damit sagen wollte, ist, warum die Trainer für mich, weil die Trainer sind für mich diejenigen, die halt für die Truppe verantwortlich sind. Und da komme ich wieder zu meiner gefühlten goldenen Regel irgendwie. Wenn du draußen natürlich irgendwie auch Trainer hast, die das Vorleben, wie ich mit dem Schiri rede oder reden soll oder vielleicht nicht reden soll, dann haben wir da ein größeres Problem. Und ich finde, das wächst gerade in meiner Wahrnehmung viel, viel mehr. Also nicht umsonst gibt's ja mittlerweile gelbe Karten und rote Karten. Also rote Karten gab's vorher schon, aber gelbe Karten für den Trainer.
Du meinst, dass die draußen das Rumpelstilzchen machen und die Spieler damit Mist anzecken?
Was da, also auch vor allem in der Verbandsliga los ist, das ist Wahnsinn. Also normalerweise gibt's ja auch die Regel, dass nur einer auf dieser Bank stehen darf. Ja, also wenn du mal guckst, da stehen 15 Leute teilweise, ja, weil die das gar nicht eingefangen bekommen. Wenn vor allem der eine Linienrichter, ich weiß nicht, Assistent 1 oder 2, weiß ich gar nicht, ob das am Platz liegt oder an den Benennungen, wo 1 und 2 ist.
Assistent 1 ist immer dort, wo die Trainer sind.
So, und dann hast du, da wo die Trainer sind, hast du den Assistenten ja nur auf einer Seite. Das heißt, die andere Trainerbank kriegt der gar nicht eingefangen. Ja,
Schiedsrichter gucken auf die andere. Oh, ich bin Assistent 1, scheiße.
Ja, also, und gerade im Barleben ist das halt spannend. Da hast du genau die Trainerbank, da stehen halt auch immer relativ viele. Weil wir ein relativ großes Staff-Team haben und auch viele Auswechselspieler zum Glück. Aber wenn du als Assistent 1 dann den anderen Bereich...
Mehr Auswechselspieler als richtige.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, ist dem nicht so. Ich muss da vorsichtig sein. Kriegst du das ja gar nicht so richtig eingefangen. Und wenn da natürlich dann drei Leute stehen und auch von außen so extrem einwirken, ja. Ich finde, das geht gerade für mich in die falsche Entwicklung. Die Kommunikation der Trainer und auch zu den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen. Das ist mir too much.
Nimmst du es auch so wahr?
Boah, es ist schwer zu sagen. Also ich würde es jetzt nicht pauschal sagen und ich glaube, das macht auch viel in Barleben. Ist es ja jetzt auch so, dass die Trainerkabine unmittelbar nah am Platz ist. Ja. Und wenn du da irgendwie noch eine Laufbahn zwischen hast, dann ist es natürlich auch nochmal schwerer, dass man das überhaupt mitbekommt. Also als Assistent beziehungsweise ist es natürlich auch die Hemmschwelle nochmal größer, dass man irgendwie was sagt. Man kriegt es schwerer mit, wenn jetzt jemand aus der Kabine was rausruft. Also ich würde das jetzt nicht so pauschal sagen und also wir haben, glaube ich, einen Zuwachs an Karten für Trainer oder für Teamoffizielle, aber die konkrete Ursache, ob wir jetzt strikter geworden sind oder ob das jetzt an einer Zunahme von Reklamationen liegt, kann ich dir jetzt nicht sagen.
Das müsste man, da gibt's ja, da müsste man eine Umfrage machen, eine richtige aussagekräftige.
Aber jetzt, als du es gerade ansprichst, ist natürlich wirklich gerade so Barleben, aber in Bernburg ist das noch so, auf dem Kunstrasenplatz. Ja. Das wäre die Trainerbänke, gerade auf Kunstrasenplätzen, das wäre die Trainerbänke wirklich direkt irgendwie im in der Laufschneise des Assistenten 1.
Scheiße, ist, ey, Assistent 1 ist der Assi-Job, glaube ich.
Ja, aber und du musst halt mitunter auch mal ausweichen oder so. Ich glaube, in Döhlau ist das auch so ein bisschen so konzipiert mit dem Kunstrasenplatz. Also das, da gibt es schon ein paar Plätze, wo das sehr herausfordernd ist, auch als Assistent 1.
Hast du Lieblingsplätze? Oder wo die Kabinen gut sind? Oder wo Vereine die Schiedsrichter am besten versorgen oder so?
Ich fühle mich überall wohl.
Diplomatischer Dienst spätestens in 5 Jahren. Und aber nicht irgendwie so Lulliland, sondern irgendwas Anstrengendes. Amerika oder so, bin ich mir ganz sicher. Lukas, was glaubst du, wo der Trend so hingeht? So Leute wie Colina oder Howard Webb und so, die ja so krasse Typen waren, die ja auch ein bisschen extrovertiert so dahergekommen sind und so. Geht das ein bisschen weg von solchen Menschen im Schiedsrichterwesen?
Boah, also ich würde sagen, wir haben immer noch einige Typen bei uns in den Reihen und auch jetzt so unter dem Nachwuchs sind wir, glaube ich, schon sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt so, würde ich sagen, einige, die sind viel kommunikativer, andere, die sind dann halt extrem athletisch und so. Also da gibt's schon, würde ich sagen, unterschiedliche Art und Weisen. Ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der so Augen hat wie Colina, aber.
Ja, das stell dir mal vor, wenn der auf dich zukommt. Da gab es schon krasse Fernsehbilder von dem.
War der groß? Ja. 1,90 war der bestimmt auch, oder?
Selbst wenn der 1,70 war, war der 1,90. Also, so wie der hier wirkt hat. Nee, bei Howard Webb fand ich immer nur sehr, sehr bemerkenswert, wenn er hier sein komisches Ding dran gebunden hat, der Oberarm, der dann immer so zu sehen war. Wenn der auf dich zukommt und sagt, nee, Diggi, der Pfiff ist schon richtig, dann hast du wahrscheinlich, hättest du dich mit dem angelegt, Danny? Na, Danny wahrscheinlich, ja klar.
Gar nicht, Schiedsrichter waren eigentlich immer ein No-Go für mich.
Okay.
Ne? Ich habe nie einen Schiedsrichter angeschrien, nie. Und kam nicht in Frage. Aber was mir auffällt, diese Typen an sich, diese Aushängeschilder, so wie früher, die gibt's irgendwie nicht mehr. Also die nimmt man irgendwie nicht mehr so wahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber Colina oder ich weiß gar nicht, dann hört es wahrscheinlich auch schon auf. Wer war der andere aus Italien, der so gut war, oder aus Spanien? Und dann, vielleicht liegt es auch daran, dass die Breite einfach in der Spitze größer geworden ist. Dass es mehr gute Schiedsrichter im Spitzenfußball gibt, die...
Hat sich professionalisiert,
wahrscheinlich liegt es daran, ja. Ich weiß gar nicht, gibt es aktuell ein Aushängeschild in Europa als Schiedsrichter? Könnte ich nicht mal sagen.
Hast du ein Idol? Hast du ein Schiedsrichter-Idol? Hast du ein Poster von einem Schiedsrichter in deinem Kinderzimmer gehabt?
Nee.
Robbie Williams.
Ja, genau. Nee, also ein Idol habe ich jetzt nicht.
Nee, aber einen, so. Der für dich herausragend ist?
Ich würde sagen, ich schaue mir eher immer so das von dem einen schaue ich mir das eine ab und von dem anderen das andere und versuche das so für mich irgendwie das, was ich bei dem einen gut finde, zu adaptieren. Also
wie groß bist du?
Offiziell 1,82.
1,82. Ja. Und ach so, in Wirklichkeit bist du 1,79, aber weil der DFB gerne über 1,80 große Schiedsrichter hat, möchtest du.
Ich mache immer den Witz, dass ich 1,90 groß bin, aber das bin ich offensichtlich nicht.
Wer ist denn aktuell der beste deutsche Schiedsrichter?
Boah, das wen findest du denn? Keine Ahnung.
Also ich kann dir nicht mal. Ich habe neulich die zweite Staffel gesehen von die beim ZDF oder ARD läuft in der Mediathek.
Unparteiisch die.
Genau. Ja. Und der, den sie da in den ersten beiden Folgen der zweiten Staffel hatten, den kannte ich nicht mal. Das soll durch der neue Youngster, Superstar angehende Schiedsrichter sein. Ich glaube, den haben wir schon wieder vergessen. Ich achte da tatsächlich auch zu wenig drauf.
Gibt's, das ist aber gut. Eigentlich
gibt's Brüch noch?
Was?
Gibt's Brüch?
Na, Felix also, Brüch hieß er.
In der Serie hat er seinen Abschied gefeiert als Schiedsrichter auf dem Feld.
Also ist
und dann gibt's ja noch diesen riesengroßen 2,2 Meter groß mit türkischen Wurzeln, glaube ich.
Du meinst Dennis Aytekin?
Dennis Aytekin, genau.
Ja. Der pfeift noch?
Der pfeift der noch?
Ja.
Bundesliga?
Ja.
Weil der wird immer so dargestellt, dass er so ein bisschen Humor auch hat, also und so geil Pointen ballern kann irgendwie, was aus 2,2 Meter wahrscheinlich.
gut, ich war jetzt nie bei seinem Spiel dabei und das ist natürlich dann schwer aus der Ferne zu sagen. Und also, um nochmal drauf zurückzukommen, das ist jetzt ja für mich schwer, mir was von ihm abzuschauen, weil er ja auch viel über 2 Meter Größe hat. die ich.
Das kann man nicht,
also das ist dann schwer zu sagen, hier, das, ich schaue mir das und das von ihm ab.
Hast du mal darüber nachgedacht, Athletiktraining, also zu buffen richtig so? So Bankdrücken zu machen, damit du auf dem Platz noch ein bisschen breiter daherkommst?
Bin ich nicht breit genug?
Weiß ich nicht. Weiß es nicht. Das müsste ich jetzt mal Danny fragen, weil der sitzt neben dir. Also, und was hältst du so von so Bodycams und so weiter, wie das manchmal so ist? Und
wenn es mehr, es hilft uns ja, macht ja nochmal mehr Verständnis, noch mehr Sichtbarkeit für unser Schiedsrichterwesen und deswegen finde ich das jetzt nicht schlecht.
Okay. Und auch so die Schiedsrichter-Influencer, die teilweise sich selber dann aufnehmen und dann sowas mitschneiden und so weiter. Ist das cool oder ist das nicht cool?
Wenn es uns förderlich ist, dann begrüße ich das natürlich. Also ich sag mal,
diplomatischer Dienst in zwei Jahren.
Ich meine halt, also das macht ja nur noch mehr Sichtbarkeit fürs Schiedsrichterwesen. Und ich glaube, das ist ja schon wirklich so eine Nische. Und je mehr Aufmerksamkeit wir dafür generieren können, ist, glaube ich, gut, solange das halt vernünftig erfolgt. Ne? Also
du hast das jetzt zweimal gesagt, genau, solange es vernünftig erfolgt und solange es förderlich ist.
Ja.
Ich glaube, es gibt viele Beispiele, die zwar sehr, sehr viel Reichweite haben, das auch nutzen und das auch monetarisieren.
Wobei das Schiedsrichterwesen in den Hintergrund tritt.
Das Förderliche ist da halt das Zauberwort.
Wie kriegt man Schiedsrichter dazu, Schiedsrichter zu werden, also potenzielle? Wie kriegt man junge Menschen dazu? Wir als Fußballverband versuchen uns ja auch jedes Jahr was Neues auszudenken, damit man die irgendwie anspricht oder sowas. Also jetzt dieser Podcast mit dir, glaube ich, der kann schon was bringen, weil du echt ein Aushängeschild, also mega. Also wirklich, wir hatten doch hier schon mal so eine Rakete mit dicken Armen dazu. Der in der zweiten Liga
fällt.
Erik, genau. Ja. Der war auch relativ ähnlich auch, so ein bisschen, ja.
Na, aber wir merken ja, dass, du kennst ja meine These, dass du gewinnst halt nur Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus dem Kosmos Fußball.
Ja.
So, und der ist ja nun mal eine Bubble und der ist begrenzt. Und das heißt, du musst in den Vereinen dafür irgendwie Möglichkeiten schaffen, dort Schiedsrichter zu gewinnen. Und jemanden aber erstmal vom Fußball wegzubekommen, der intrinsisch motiviert ist und sagt, ich will es besser machen, so wie Lukas das gesagt hat, weil er unzufrieden ist. Ich glaube, das ist die Minderzahl.
So, unzufrieden sind viele, aber dass sie den Step machen wie er.
Ja, genau. Aber ob sie das auch so reflektieren, ich weiß, ja. 14, 15 Jahre, das heutzutage so reflektiert und sagt, okay, komm, das habe ich jetzt anders gesehen, das würde ich gern besser machen wollen. Also ja. Das ist ja schon ein riesig krasser Entwicklungsschritt. Deswegen musst du halt in den Vereinen Rahmenbedingungen schaffen, dass die daran interessiert sind, aus ihrem Pool Schiedsrichter auszubilden und Schiedsrichterin. Weil jemanden von extern zu gewinnen, der zu Fußball wenig bis keinen Kontakt hat, das ist schwierig. Und ich glaube, wenn man mal eine Erhebung machen würde, hast du 80% haben die vorher irgendwie im Verein Fußball gespielt oder waren in dem Verein oder sogar 90%.
Ich würde es auch sagen, dass das sehr dienlich ist fürs Schiedsrichterwesen, weil du einfach ein Grundverständnis vom Fußball hast und auch, ich glaube, in der Ausbildung gehen wir immer davon aus, dass der irgendwas schon, also der, die Schiedsrichterin, die wir ausbilden, irgendwie eine Vorahnung vom Fußball hat, weil wir vieles voraussetzen, weil wir das gar nicht, können jetzt nicht grundsätzlich, wie Fußball gespielt wird, erklären, sondern wir müssen halt davon ausgehen, dass jeder schon mal ein Fußballspiel gespielt hat oder gesehen hat zumindest, um dann die Regeln vernünftig erklären zu können. Ich glaube aber auch, dass wir ein großes Problem haben, jetzt nicht nur damit, dass wir überhaupt ausbilden, sondern dass wir dann auch die Leute motiviert halten. Also, dass wir sie im Schiedsrichterwesen halten. Ich glaube, wir haben jetzt mal nachgeschaut, dass doch relativ viele wieder schnell nach einem Jahr aufhören. Und das ist die nächste Herausforderung. Also, dass die wir haben, auch erhalten bleiben sollten. Und ich würde sagen, also wir haben aktuell relativ viele immer in der Ausbildung und relativ viele hören schnell wieder auf. Das ist dann, finde ich, so gerade das größere Problem, was wir zumindest im Kreis beobachtet haben oder in Sachsen-Anhalt.
Woran kann das liegen, dass sie wieder aufhören?
Also ich, aus meiner Wahrnehmung her, müssen wir den Leuten helfen, ihre ersten Spiele zu meistern. Also wenn ich jetzt im ersten Spiel völlig allein gelassen werde, dann ist es natürlich extrem herausfordernd. Also du fühlst dich unwohl auf dem Platz, dann musst du noch einen Spielbericht machen, vergisst vielleicht deine Karten, weil du so aufgeregt bist vor dem Spiel und so weiter. Und wenn dann halt einfach jemand dabei ist und dich unterstützt und sagt, hey, so läuft's und ich bin seit 20 Jahren Schiedsrichter und so machen wir es heute, das gibt dir auch ein Gefühl von Sicherheit.
Ihr habt ja das Patensystem, das gibt's genau. Ja, das ist ja ganz cool dafür, ja.
Genau, genau. Also das ist natürlich auch herausfordernd, weil du brauchst ja auch die Leute, die jetzt aktiv sind, ja, die Lust haben, das zu machen. Ne? Und das ist samstags um 9, muss man schon motiviert sein, sich bei einem D-Jugendspiel mit hinzustellen und da zu unterstützen.
Fachfrage, ja. Wenn man seine Karten vergessen hat und man muss eine zeigen, sagt man dann, ich habe dir gerade die gelbe Karte gezeigt? Oder also ist das erlaubt?
Ich hatte den Fall noch nie. Ich würde es außenwirksam machen, also irgendwie den Kapitän dann noch drüber informieren und den Trainer.
Hier, guck, gelb. Ja.
Also ich muss dazu ja sagen, ich habe mein erstes Spiel, was ich gepfiffen hatte, da habe ich bei meinem Bruder zugeschaut und da kam der Schiedsrichter nicht. Und dann, ich war gerade frisch ausgebildet. Und dann habe ich in Straßenklamotten das gemacht, habe ein Leibchen übergezogen und
war da Linie dann oder was?
Nee, ich hab's, das war ein
Ach so, dein Bruder hat selber gespielt.
Ja, ja, irgendwie D-Jugend war das oder sowas. Und dann habe ich selber gespielt und hatte keine Karten mit, weil ich bin ja spontan eingesprungen. Ja. Ne? Und ich habe eine gelbe Karte gegeben, die war für meinen Bruder in dem Spiel. Und da habe ich ihm...
Ja, da steckt doch eine andere Geschichte.
Du hast den Monte nicht geteilt.
Weißt du was, ich sehe schon, Skandalschiedsrichter.
Also im Spiel habe ich gesagt, ja, hierfür kriegst du gelb und habe es dem Trainer auch noch gesagt und dann im Spielbericht.
Du kriegst gelb, ja. Du hast mir vor 3 Jahren den letzten Fruchtzwerg aus dem Kühlschrank weggegessen. Ja. Sensation. Sag mal, stimmt das, dass du auch mal so einen kleinen Shitstorm schon hattest? Da ging es ums Dachbleche 24 Landespokal Halbfinale, VfL Halle gegen Halleschen FC. Da gab es Leute, die sich über deine Ansetzung mega aufgeregt haben. Hast du das selber mitbekommen damals?
Also ich habe gehört, dass das kritisiert wurde. Ich fand es eigentlich, also für mich war das eigentlich ganz cool gemacht, weil wenn ich in Halle wohne, dann werde ich nie den HFC pfeifen. Aber bei VfL Halle gegen Halle
oder Halle gegen Halle war das okay. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Ich dachte, du könntest mir das erklären.
Ich glaube, alles hätte man irgendwie kritisieren können. Also ich habe es jetzt nicht so mitbekommen, aber ich habe gehört, dass es wohl kritisiert wurde. So.
Aber du weißt nicht, was genau die Kritik war. Weil wenn zwei hallische Vereine gegeneinander spielen, ist es ja erstmal Wumpe, ob du da studierst oder nicht. Ich habe gedacht, oder haben sie jetzt gedacht, ein Magdeburger ist nicht würdig oder sowas? Kriegst du eigentlich diesen Beef doll mit auf dem Fußballplatz? So, gibt's hier so eine FCM-HFC-Linie aus deiner Sicht?
Also unter Zuschauern sicherlich, ja. Aber im Schiedsrichterwesen jetzt null. Also ich würde sagen, ich bin jetzt genauso lange Schiedsrichter, also ich pfeife immer noch für Magdeburg, aber wohnhaft in Halle, wie ich wohnhaft in Magdeburg war als Schiedsrichter. Und ich wurde dort sehr gut aufgenommen im Schiedsrichterwesen. Ich fahre mit den Leuten zu spielen und so, also da merkst du überhaupt gar nichts. Und auch im Gegenteil, wir haben eine echt gute Zusammenarbeit und wir sind quasi eine Gemeinschaft. Das ist jetzt, da gibt's null Unterschied zwischen Halle und Magdeburg.
Dann begrüßen Danny und ich dich in unserer Arbeitsgemeinschaft. Dieser Beef zwischen Halle und Magdeburg ist doch Quatsch.
Starke Recherche mit dem Spiel, Stefan. Ich habe das auch auf meiner Agenda gehabt. Aber eher unter dem Gesichtspunkt, dass es halt wirklich ein krasses Spiel war mit einer roten Karte, die gegeben wird und dann mit 2 folgenden Toren für den HFC. Ich weiß, wo der Shitstorm wahrscheinlich hergekommen ist, banalerweise.
Jetzt bin ich gespannt.
Also es geht ja nicht um den geografischen Wohnsitz von Lukas. Der ist, für meinen Augen ist das genial gelöst, weil für die Vereine halt auch wenig Kosten entstehen. Ja. Ich würde mir das wünschen, wenn in der Verbandsliga oder Landesliga oder Landesklasse Spiele teilweise in einem Kreis stattfinden oder in einem Stadtfachverband, dass dann bitte auch dieser Schiedsrichter aus diesem Kreis oder diesem Stadtfachverband kommt und nicht extra in der Verbandsliga, wenn Heidensleben gegen Barleben spielt, der Schiedsrichter aus Weißenfels kommen muss. Das ist dann halt nicht cool. Ja, würde ich mir tatsächlich sogar wünschen, dass das so gehandhabt wird.
Und woran lag es jetzt aus deiner Sicht?
Naja, ich weiß nicht, wo das jetzt herkam, wo du es her hast. Das wird ja, wenn Lukas sagt, der hat das auch mitbekommen. Wenn Lukas für den SV Mina Magdeburg pfeift und zwei Hallenser Mannschaften gegeneinander spielen, weiß ich, wie viel Internet-Rambos da unterwegs waren.
Das war ein Internet-Shitstorm, ein ganz klassischer Shitstorm.
Dann sage ich mir, das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben.
Aber was ist denn das Problem dabei, wenn ein Magdeburger zwei hallische Vereine pfeift?
Na, dass einer von den Vereinen ein Feind eines Magdeburger Vereins ist und dass man denkt, engstirnig, SV Arminia Magdeburg hat eine Bruderschaft mit dem ersten FC Magdeburg und dann denkt man auch, dass das auch noch abwerft auf einen neutralen Schiedsrichter. Ja.
Ach so, und dann, jetzt komme ich, es geht gar nicht um, dass man dann quasi den VfL Halle bevorzugen könnte.
Das hast du jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt. Ich habe gesagt.
Lass mich mal den Rambo spielen.
Mach nicht. Das schneidet wer aus. Und das.
Da hat Lukas in der 26. Minute keine Lust drauf gehabt. Nein, es gab.
Da gab es die rote Karte.
Ich habe die Videobilder gesehen. Ich habe das Spiel damals. Ich glaube, es kam sogar live in meinem.
Das ist geil. Ja. Auf diesen Verdacht habe ich keine Lust. Tut mir leid.
Das war genau mein. Das war nur meine Aussage. Meine Aussage. War tatsächlich vom Spielverlauf her dann wirklich krass. Also Lubsch kriegt die rote Karte. War es ein Notbremse? Kann das sein?
Ich habe Freistoß gepfiffen und dann auf einmal lag jemand am Boden nach dem Freistoßpfiff.
Und ja, stimmt, das konnte man sehen.
Genau, und da ging quasi ein Griff ins Gesicht oder irgendwie an den Hals. Ja. Oder irgendwie so.
Und hast du da jemanden dann an der Linie gefragt? Oder?
Genau, also der hat das wahrgenommen, mein Assistent.
Assistent 2.
Ja. Weil?
Weil bei der Halle ist die Dings auf der anderen
Seite. Ja, genau. Assistent 1 hatte mit der Bank zu tun.
Ich weiß gar nicht, der hat, ist die Heimseite, wenn du aufs Spielfeld guckst von der Tribüne, ist die rechts oder die ist rechts oder links?
Die ist.
Oh, Alter, rechts, eure beiden, ja, rechts, beide ist so schön rechts, dämlich gerade aus
der ich musste gerade überlegen, ich glaube rechts, wenn du von der Tribüne runter guckst, ist rechts.
Ja, dann war es für beide Assistenten schwierig in der Situation. Und dann schießt der HFC 4 Minuten später aus 1-0 und nochmal 4 Minuten später aus 2-0. Ist in so einem Spiel der Deckel drauf.
Wie viele Spiele pfeifst du eigentlich so pro Wochenende? Also machst du immer eins, wenn du Regionalliga pfeifst, hast du dann noch für unterklassigere Spielezeit am Tag vor oder dann?
Und Assistent in der dritten Liga. Und als ich den Termin ausgemacht habe, war er gerade in Ulm.
Ja.
Da hast du auf der einen Seite deine Intercom gehabt und hier Danny,
oder was? Nee, also war irgendwie morgens, hast du mich, glaube ich, im Hotel noch angerufen, da war das, hat das gepasst. Ist unterschiedlich. Also es ist jetzt mal, ich hatte jetzt mal ein Wochenende, da war ich 3-mal unterwegs. Wenn ich jetzt selber pfeife als Schiri in der Regionalliga oder wenn ich in der dritten Liga unterwegs bin, dann habe ich nur ein Spiel am Wochenende, weil natürlich auch die Belastung dann relativ hoch ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass das eine Faustregel gibt, so und so ist es, sondern eher, wie ich eingesetzt werde. Jetzt ist natürlich mit den Distanzen, die wir jetzt haben in der Regionalliga oder in der dritten Liga, ist natürlich schwer, dann irgendwie 3 Spiele am Wochenende zu machen.
Ich habe noch ein kleines Wissensloch in dem Bereich. Wenn du Regionalliga-Schiedsrichter bist du dann nur im NOV unterwegs oder kann es auch mal sein, dass du Regionalliga Nord beispielsweise pfeifen?
Nur NOV, nur der Osten sozusagen.
Aber besser kann es ja gerade nicht laufen. Also ich finde die Regionalliga Nordost so.
Nee, der pfeift Block und was, für wen du alles pfeifst, die ganzen Traditionsvereine.
Was halt in der Regel bestimmt mindestens immer 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauer. Wenn der HFC spielt, den wirst du noch nicht pfeifen, aber wenn Lok spielt, hast du halt viele Zuschauer. Wenn Chemie Leipzig spielt, du hast Chemnitz drin, du hast Jena drin, BFC Dynamo, habe ich noch irgendeinen Traditionsverein vergessen?
Zwickau, Erfurt, Jena.
Ja, okay, waren halt auch noch ein paar bei.
Haben die in Zwickau eigentlich das Stadion nicht? Wenn ich an Zwickau denke, dann sehe ich die alten DDR-Fernsehbilder, wo in dem Stadion noch diese alte Betonwand war, die da noch so war. Das gibt's nicht mehr, oder?
Nee, Zwickau hat ein neues, oder?
Also ich weiß jetzt nicht, wie neu das ist, aber es ist auf jeden Fall keine DDR-Wand.
Beton, da war so eine krasse Betonwand.
Recht modern, würde ich sagen, ja.
Was waren so das krasseste Spiel, Lukas? Nimm uns doch mal mit.
Also ich hatte diese Saison habe ich Chemnitz gegen Chemie Leipzig gepfiffen. Das war schon, ist schon, also so vom Drumherum, ne, von den Zuschauern jetzt her.
Natürlich. Gelbe Karten, Lukas.
Waren es 8?
8.
Hm. Siehst du.
Hast du gut zu tun gehabt.
Und Chemnitz hat gewonnen 1-0, ja? Ja. 13.08.2025, es war ein heißer Tag.
Ja, wir hatten eine Trinkpause im Spiel. So von ich glaube, Mittwochabend das Spiel waren, also so vom Drumherum, vom Zuschauermäßigen, meine ich, war
1000 Zuschauer.
Hast du eine Auswertung hinterher bekommen?
Vom Beobachter?
Ja.
Ja.
Was hat der gesagt zu deiner Kartenflut? Oder darf man das nicht sagen?
Ich vorsichtig, Stefan.
Warte. Vorsichtig. 8 Karten sind doch okay.
Stark.
Das ist ja eine gute Frage. Wie ist denn der Schnitt in der Regionalliga Nordost? Ihr redet bestimmt doch über Kartendurchschnitte, oder?
Boah, also ich glaube, die Statistiken, die du im Internet findest, die sind nicht immer ganz korrekt.
Wie alles andere, was man im Internet findet.
Nee, also ich glaube, weil das nicht immer ganz aktualisiert wird und was da immer und meistens nicht mit einfließt, sind die Karten gegen Trainer. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Da bist du hier genau richtig.
Perfekt sozusagen.
Ich vergleiche mich jetzt nicht mit anderen, wie viele Karten ich habe, weil das wäre jetzt auch absurd, ein Spiel mit dem anderen zu vergleichen, in dem vielleicht was völlig anderes passiert. Das
wie weit bist du eigentlich mit deinem Jurastudium?
Ich habe jetzt vor, nächstes Jahr mein Staatsexamen zu schreiben, mein erstes.
Okay. Fließt da Fußballkram mit rein? Benutze das dann? Schreibst du ein Staatsexamen über die Möglichkeit, Zivilklagen im Profifußball anzustreben für fiese Fouls oder sowas?
Nee, also wir kriegen immer sozusagen einen Fall, von dem wir nicht wissen, was dann kommt und den müssen wir lösen.
Hast du ein Spezialgebiet dann in der Juristerei, wo du dich hin entwickeln möchtest?
Jetzt spezialisiere ich mich noch nicht. Also es ist jetzt so, dass man alles sozusagen wissen muss.
Und worauf hast du Bock?
Ach du, ich finde das öffentliche Recht ganz spannend. Okay. Mache ich mich jetzt unbeliebt bei den Juristen.
Warum?
Das ist jetzt nicht, würde ich sagen, nicht so populär. Viele wollen ein Zivilrecht, würde ich sagen. Öffentliches Recht ist jetzt eher so
Brocken?
Würde ich.
So schiedsrichtermäßig?
Das sagen ja, viele grundsätzlich über die Juristerei.
Ach nee.
Ich habe das schon mal erzählt, ich würde auch Jura studieren.
Ich weiß, du bist ja schon durch den Eignungstest gefallen fürs Abitur, oder?
für die Sekundarschule. Nee, das Abitur war zu schlecht.
Dein Abitur war zu schlecht?
In der Zeit gab es noch ein Numerus Clausus. Man hätte das Wartesemester einbringen müssen und so weiter. Gibt's das noch?
Jetzt wieder. Als jetzt ich wieder angefangen habe, gab es sie nicht.
Ey, aber Danny, weißt du, was wir machen können? Wir machen beide ein Jurastudium, Fernstudium einer Fernuni Hagen oder wie aber das heißt.
Wir machen es wie manche Trainer, die hier jetzt nicht zur A-Lizenz oder zum Fußballlehrer zulassen werden. Wir machen irgendwie so ein Studium in Rumänien oder Lettland oder in Ungarn.
Ja, ich bin froh, dass du nicht Russland gesagt hast.
Ich weiß nicht, ob das da geht.
Im Moment schwierig.
Die Frage ist, ob ein Jurastudium da leichter ist.
Weiß ich nicht. In Russland auf jeden Fall. Mach immer das, was Putin sagt. Dann bist du gut dran.
Politisch neutral.
Politisch neutral.
Okay, wir hatten, wie du Schiedsrichter geworden bist. Hier war dein Weg, deine Motivation. Die fand ich sehr, sehr spannend. Über ein Ziel kann man natürlich reden. Du willst so hoch wie möglich, wäre wahrscheinlich die Antwort.
Ist nicht seine Verantwortung. Muss er immer gucken, was die Beobachter sagen.
Das ist schon Verantwortung, weil im Endeffekt sagen die Beobachter das, was er leistet bzw. entscheidet.
Ich habe den Eindruck, also ich habe, wie gesagt, ich habe nichts zu meckern, wie der Magdeburger lobt.
Wie ist denn so die Zeitschiene? Bis wann muss man dann, also bis jetzt ja Assistent in der dritten Liga und irgendwann musst du dich ja festlegen, in welche Richtung, wenn du höher willst, ob es dann Richtung Assistent geht oder ob es Richtung Schiedsrichter richtig geht, oder?
Ja, also ich meine, so gesehen hast du ja jetzt dann schon eine gewisse Spezialisierung, weil ich Assistent auch in der dritten Liga sein darf. Aber das ist jetzt nicht in Steinen gemeißelt, noch nicht. Ich glaube, du kannst, also es gibt doch manch einen Drittliga-Schiri, der noch in der zweiten Liga Assistent ist. Also da gibt es jetzt auch noch keine Spezialisierung. Aber ich glaube, ab dann ist dann die, also zweite Liga und aufwärts ist dann die klare Linie.
Ich dachte, es ist so der Einstieg, dass man in der dritten Liga Assistent ist und der nächste Schritt dann Schiedsrichter. Also, oder gibt es auch Beispiele, die gleich als Schiedsrichter in die dritte Liga gehen?
Gibt es, also, und es gibt auch Assistenten, die steigen dann nur als Assistent auf und so weiter. Also das ist jetzt nicht fest.
Aber du bist doch ein klarer Hauptschiedsrichter, oder nicht?
Ach, ich würde mich da nicht festlegen.
Lukas Pilz, ich würde sogar Assistent 1 machen.
Nee, in Barleben und Bamberg.
In Berlin. Gern auch höher. Ja, gern auch ein bisschen höher, Danny.
Also, okay. Lass mich doch, wie Christian Bär sagen würde, lass mich doch in meinen.
Das ist doch, bleib in deinen Gefilden und sag nicht erfolgreicher Fußballer, wenn du noch nicht in einem Profibusiness bist.
Ein Thema haben wir noch nicht beleuchtet, wo Lukas auch sehr aktiv ist, ist der Förderkader in Sachsen-Anhalt. Vielleicht schauen wir da nochmal ganz kurz drauf, weil da auch am Wochenende eine spannende Veranstaltung war.
Okay.
Der ich eigentlich beiwohnen wollte, aber leider die Krankheit meiner Frau uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Na, lebt man mit dir zusammen, da wird man schon mal krank.
Es war nichts Psychisches. Ja, Thema, was ist der Förderkader, was macht ihr da, warum macht ihr das und was ist das Ziel?
Ui, viele Fragen. Also grundsätzlich so Förderkader dient dazu, dass wir Schiedsrichter, die jung sind, als Talente entdecken und sie dann schnell verbessern, dass sie in der Liga, in der sie pfeifen oder in der höheren bestehen können. Und da versuchen wir möglichst junge Schiedsrichter, weil Potenzial, dass sie noch irgendwie Oberliga, Regionalliga pfeifen oder noch höher, sozusagen darauf vorzubereiten und sie entsprechend für ihre Spielleitung zu verbessern. Und das habe ich vor 2 Jahren übernommen, weil das in Sachsen-Anhalt damals noch oder nicht mehr so stark gemacht wurde und habe das jetzt zusammen mit Albert, seit Albert Lehmann, der jetzt Schiedsrichterlehrwart von Sachsen-Anhalt ist, die Leitung übernommen und jetzt in der zweiten Saison versuchen wir eben dort mit Lehrgängen, mit Beobachtungsmaßnahmen, mit Coachingmaßnahmen unsere Schiedsrichter auf Höheres vorzubereiten.
Wie viele waren da?
Also wir haben 2 Kader, wir haben einen A-Kader und einen B-Kader. Der A-Kader besteht aus 15 Verbands- und Landesliga-Schiedsrichtern und Frauen-Regionalliga-Schiedsrichterinnen. Und der B-Kader besteht dann aus auch nochmal ungefähr 15 weiteren Schiedsrichtern, die dann Kreisoberliga bis Landesklasse pfeifen.
Weil er das gerade gesagt hat, Schiedsrichterinnen, was würdest du uns empfehlen als Fußballverband? Direkt explizit Frauen anzusprechen oder einfach für das Schiedsrichterwesen aufzurufen und zu hoffen, dass Frauen sich automatisch auch mit angesprochen fühlen? Weil wir versuchen ja, mehr Frauen und Mädchen in den Fußball zu bekommen. Und auch bei der Schiedsrichterei habe ich den Eindruck, gibt es da Nachholbedarf? Was ist da deine Haltung?
Spannend. Also habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, muss ich sagen.
Weil es war ja auch auffällig in dem Kurs, wo ich dich beobachtet habe. Da war keine einzige Frau dabei, ja.
Ja, ja. Also wir haben auf jeden Fall einen Nachholbedarf, was auch Schiedsrichterinnen angeht und dass wir da nochmal mehr fördern müssen. Also wir haben natürlich mit Miriam Schwärmer jetzt eine Bundesliga-Schiedsrichterin auf Top-Niveau und da wollen wir eben versuchen, dass wir natürlich noch mehr hinbekommen oder in die Nähe von Miri bringen können.
Wir hatten ja bei der Auslosung, hatten wir ja eine junge Schiedsrichterin dabei, die war sensationell. Kann man ja auch, wie du, Juristerei im Studium. Und dazu dann auch noch Schiedsrichterin.
Schnippische Frage von mir, woran liegt
das, dass wir sicher, Danny, im
Vergleich zu anderen Verbänden so wenig Oberliga-Schiedsrichter haben? Ist es eine Qualität? Ist es eine Massephase, weil wir nicht genug von unten nach oben bringen?
Also wir haben jetzt in den letzten Jahren welche verloren. Wo jetzt die konkrete Ursache liegt, weiß ich nicht. Also es geht natürlich nach Leistung in der Liga. Und wenn du entsprechend dann am Ende der Saison mit deinen Noten nicht ganz oben stehst, dann steigst du eben ab, wenn du unten stehst, wie halt im Ligabetrieb.
Also verloren heißt nicht verloren, weil sie weg sind, sondern die sind abgestuft worden.
Teilweise, teils so. Okay. Also es ist jetzt, ich kann jetzt nicht jedes Einzelschicksal, sage ich mal, in Anführungsstrichen runterbeten, aber so und so ist es quasi gelaufen und da haben wir jetzt ein paar verloren. Und wir versuchen jetzt halt, dass wir irgendwie mit unserer Förderung Leute auf die Oberliga vorbereiten und dann, dass sie dort bestehen können. Okay. Weil ich glaube, bevor wir den übernommen haben, gab es 2 Jahre oder 1 Jahr lang gar keinen Leistungskader und entsprechend auch wenig Vorbereitung. Und wenn du dann in das, ich sag mal, Haifischbecken irgendwie geschmissen wirst, aber nicht wirklich weißt, was du da machen sollst oder wie das da abläuft, dann ist das natürlich schwerer dort zu starten als andere aus anderen Landesverbänden, die eben darauf vorbereitet wurden.
In welchem Bereich ist das Schiedsrichterwesen ein Haifischbecken?
Nee, ich meine halt hinsichtlich Bewertungen und so weiter. Oh, jetzt habe ich gespuckt, sorry. ich meine halt, also da sind dann die Bewertungen nochmal strenger und so weiter. Und wenn du das jetzt nicht gewohnt bist, dass halt jemand kommt und da akribisch drauf achtet und du halt nicht weißt, wie werden dort 10 bewertet, was wird von dir verlangt, wie ist die Regel auszulegen, dann ist es natürlich schwerer, dort zu bestehen.
Jetzt bin ich bei ihm, also dieses Haifischbecken war ein passendes Wort, weil ich glaube, ab da geht's dann auch los, dass du ganz anders im Rampenlicht stehst, also noch krasser, weil wir haben es ja im Beispiel Kricho gehabt. Genau. Ja. Du bist medialer, präsenter, du hast mit am Beispiel Bautzen, den ehemaligen Regionalligisten bei, du hast da auch viele Mannschaften bei, die vielleicht höhere Ambitionen haben. Und ich glaube schon, dass das halt ein gewisses Haifischbecken ist, weil da auch dann im Kader teilweise Ex-Profis stehen und die sich dazu beweisen und die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das lernt man jetzt nicht, wenn man Landesklasse pfeift, sondern wenn man, wie du halt sagst, durch Coaching und darauf vorbereitet wird. Von daher finde ich den Weg halt genial, finde ich gut.
Hast du eigentlich Zeit für ein Hobby oder eine Partnerschaft außerhalb des Fußballs?
Ja, also ich sag mal so, ich würde sagen, das ist ja mein großes Hobby, ne? Also die Schiedsrichterei ist sozusagen meine Leidenschaft. Ich brenne dafür, auf dem Platz zu stehen. Ich mache das ja so gesehen freiwillig. Also ich reise freiwillig durch die Republik und stelle mich auf den Platz. Das ist jetzt keine Belastung oder ich nehme es nicht als Belastung wahr, sondern ich bin eigentlich eher Gegenteil, freue ich mich auf jedes Spiel. Leistungskader, das mache ich jetzt auch sozusagen auch nur als Hobby in Anführungsstrichen, ne? Also das ist auch, weil ich das gerne mache. Und ja, ich habe auch eine Freundin, ja.
Wie funktioniert das? Also ist sie auch Schiedsrichterin oder kannst du dann auch wirklich die Festplatte mal entladen und über so Sachen sprechen wie Müll wegbringen und wer den Haushalt macht?
Also sie hat nichts mit Fußball zu tun. Also sie ist jetzt nicht im Fußball aktiv oder so. Natürlich hat sie jetzt durch mich dann viel zu tun mit Fußball.
Sie hat nichts mit Fußball zu tun, außer mir.
Ja, so gesehen, ja.
Gucken eigentlich bei dir manchmal so Leute zu, so Eltern oder sowas und sind dann bei großen Spielen?
Ja, schon. Also so, das läuft ja viel live im Fernsehen. Das
Kriegst du von deinen Eltern mal so Nachrichten oder von deinem Bruder auch und so weiter?
Ja, eigentlich schon immer. Also irgendwer schreibt immer und dann kriegt man irgendwie ein Foto oder ein Screenshot, guck mal, du bist im Fernsehen oder so, das ist schon.
Aber auch so, ja, guck mal, du bist im Fernsehen, ja, ist okay, aber guck mal, der war nicht aus.
Nee, also.
Ich habe jetzt Lukas Nummer.
Das ist geil. Also die will ich.
Es ist tatsächlich so, dass Mama, ich glaube, mein Bruder hatte das mal auch gemacht bei einem Spiel, wo er gesagt hat, okay, hier in der Szene, da könnte eine gelbe Karte fehlen, nur dass man dann schon mal Bescheid weiß, okay, das, da lief es vielleicht nicht so rund in der Szene.
Aber das nervt doch, oder? Also, oder gibt's Kumpels irgendwie? Oder wenn du hier mit deinen Kommilitonen oder so, ist das dann Thema, dass sie mit dir darüber reden wollen?
Nee, also ich würde sagen, also ich werde halt auch gefragt, was hast du am Wochenende gemacht? Dann erzähle ich natürlich, wo ich jetzt unterwegs war, aber wenn ich jetzt nicht weiter erzähle, dann lassen sie mich auch in Ruhe damit. Das ist ein guter Deal, so Gentleman's Agreement, das passt ganz
so
gut.
Weißt du, weil so Sachen, was wären so gutes hier, irgendwas hier, deutsche Nationalmannschaft, Halbfinale gegen, war das Spanien?
Korea.
Dieses Ding mit der Hand, wo wirklich jeder eine Meinung wusste und dann ist in der Runde, kannst du doch runterziehen. 10, 9, 8 und dann, Lukas, jetzt sag du als Schiedsrichter doch mal, oder? Das passiert ja doch.
Also es gab da auch heiße Diskussionen bei dem Spiel. Wir saßen im Biergarten, naja gut. Und
stell mal vor, du bist Schiedsrichter und du kannst nirgends irgendwie spannend Fußball gucken. Alle sagen, jetzt sag du doch mal.
Naja, aber
ich wette, dass das so ist.
Was hast du gesagt?
Ja, das
Schiedsrichter Eierkopf.
Ich hab gesagt, ich habe gerade nicht hingeguckt.
Wirklich?
Okay, jetzt machen wir mal kurz.
Nee, aber das war doch eine klare. Hat der Typ nicht selber dann hinterher gesagt, der Schiri, dass das so nicht nochmal entscheidet?
Ich will jetzt Lukas nicht in die Situation bringen.
Ach so, wäre das jetzt heikel?
Nein, ich glaube, das wurde offiziell dann ja auch eingeräumt, dass sie, glaube ich, lieber einen Strafstoß gehabt hätten.
Da war doch der VAR, hat sich nicht gemeldet und das war das Problem, oder?
Ich nagel mich nicht drauf fest, das wäre jetzt so.
Pff. Ja, ich glaube, der hat sich nicht gemeldet.
Ja. Weil es angeblich keine klare Fehlentscheidung war.
Ich als Fußball-Rambo sage ganz klar Elfmeter.
Ja, das war eine Handballparade, was der da gemacht hat.
Oh Mann.
Klassischer Heidevetter.
Wo treibt sich am Wochenende hin?
Nach Brandenburg.
Ach so, wir müssen aufpassen, warte. Tag der Aufzeichnung.
Ja, ist egal. Wo bist du demnächst?
Genau.
mich treibt's nach Brandenburg, weil, also jetzt bei dem Lehrgang, da hatten wir den Brandenburger Lehrstab, also die dort den Leistungskader leiten, zu Gast und einen Schiedsrichter. Und jetzt besuchen wir sie bei ihrem Lehrgang und schauen uns den mal an.
Wann kriegst du eigentlich immer deine Ansetzung? Wie weit im Voraus ist denn das immer?
Anderthalb Wochen vorher.
Ah, okay.
Also.
Das heißt, du weißt schon, wo du am Wochenende vom 18., 19. pfeifst?
Stand jetzt in Eilenburg in der Regionalliga.
Oh, die hast du öfter mal schon gehabt?
Vor 300 Zuschauern?
Also ich weiß nicht, wie viele kommen werden, aber Luckenwalde.
Da kommen weniger als 300.
Also Eilendorf für die Statistiker.
Zweimal
verloren, als du die Pfiffen hast. Und einmal haben sie unentschieden gespielt. Dreimal, was war das dritte Spiel?
Das ist jetzt das dritte Spiel.
Oh, das ist jetzt das dritte Spiel.
In dieser Saison.
Das dritte Mal, dass ich sie jetzt
fand. Gibt's eigentlich sowas wie Kloppo, als der da mal diesem einen Fernsehmenschen gesagt hat, du hier, immer wenn du kommst, dann verliere ich oder so. Gibt's sowas, dass Leute dich so begrüßen? Du, solchen Vogel, hat er, glaube ich, gesagt.
Na, es gibt manch einen Verein, der, glaube ich, so eine Statistik führt. Also da gibt's dann auch Pressebeiträge vorher, die dann sagen, hier übrigens der Schiedsrichter XY, der hat uns 7-mal gepfiffen, 3-mal haben wir gewonnen, 4-mal nicht.
Ein Unsinn, oder?
Also ich würde das selber nicht wissen, wenn ich jetzt da ankomme. Okay, ich weiß jetzt bei Eilenburg, die habe ich jetzt schon gepfiffen in dieser Saison, was dann da war. Aber ich weiß das meistens nicht mehr, was
ich vor 3 Wochen... Du führst keine Statistiken und sammelst keine Devotionalien,
also ich könnte dir jetzt auch nicht genau sagen, wie das Spiel vor 3 Wochen ausging, was ich irgendwie geleitet habe. Das, weil du hast ja halt jede Woche 1 bis 3 Spiele und dann ist es halt, es geht ja mehr um die Entscheidung als um, aus unserer Sicht, als um das Ergebnis dann meistens.
Also ich kenne viele Trainer, die sich damit auseinandersetzen vor dem Spiel, wer pfeift, wer kommt und dann auch, na klar, im Kopf durchgehen, okay, war der mal da, was war das für ein Spiel, wie müssen wir die Mannschaft vielleicht auch darauf einstellen. Ich hatte es ja im Vorgespräch, ich würde es jetzt nicht im O-Ton wiedergeben, aber schon gesagt, dass man halt auf gewisse Schiedsrichter halt auch anders wirken muss, um dort halt gewisse, nicht Privilegien, aber um halt ein gutes Miteinander zu bekommen. Also Beispiel, schreist du einen Schiedsrichter an, der schreit ja dich zurück an. Das solltest du vermeiden, sondern musst halt vielleicht einen Schiedsrichter auch anders begegnen, weil du weißt, wie er in der Situation reagieren kann. Und da gibt es halt 1, 2, bei denen man das halt weiß. Und da sensibilisieren die Trainer auch vorm Spiel drauf. Es gibt explizit Schiedsrichter, die geben dir bei, was auch richtig ist, du kannst einfach nur nicken, beim ersten Meckern sofort gelb. Meckerst du nochmal, stellen die dich auch ohne zu zucken runter. Da gibt es Schiedsrichter. Das ist nun gut oder schlecht, das müssen andere beurteilen. Die gibt es und darauf stellen die Trainer sich ein. Dementsprechend stellen die Trainer auch ihre Mannschaft darauf ein, weil sie auch Pflegefälle innerhalb der Mannschaft haben.
Pflegefälle ist eine sehr wertende Formulierung, wie ich finde.
Ja, weil es auch so ist.
Okay.
Wenn du pro Saison 8 Karten kriegst wegen Meckern und davon noch zweimal Gelb-Rot dabei sind, dann sind das Pflegefälle.
Aber du weißt, kein Pflegefall ist aussichtslos. Wir grüßen an dieser Stelle ausdrücklich Hose. Aus dem ist auch ein ganz netter Typ
geworden. Den meine ich nicht, aber der wurde auch früher in diese Kategorie passen. Deswegen
Rose, wir hoffen auf dein Like.
Glaube ich schon, dass das bei Trainern eine Rolle spielt, die dann auch in einer Retro-Perspektive schauen. Was hat denn der Schiedsrichter eigentlich das letzte Mal hier auf dem Platz
gemacht? Ja. Also,
aber es gibt ja auch nur professionell.
Es gibt ja dann auch Trainer, die einen dann vorm Spiel ansprechen und fragen, hey, hast du dir nochmal
angeschaut? Wie bist du heute drauf?
Nee, also es ist ja jetzt so, dass man bei uns in der Regionalliga ja schon alles mit Video auflösen kann. Ja. Und wenn jetzt dann der Trainer vorher weiß, okay, der kommt, dann kann man da auch ganz offen zugeben, hey, ja, sorry, ich habe es jetzt im Video auch gesehen, war halt Mist, den ich da gebaut habe. Weil da brauche ich nicht die Lüge aufrechterhalten, dass ich falsch entschieden habe. Das
macht dann halt authentisch. Ich finde, das macht halt maximal authentisch.
Wobei
ich sage halt, wenn ein Trainer vom nächsten Spiel, also quasi du, die Entscheidung war vor 3 Wochen und ein Trainer kommt danach noch, wenn du das nächste Spiel pfeifst da an und fragst, naja, hast du das hier nochmal angeschaut? Finde ich halt innerlich auch Quatsch.
Hat ja für ein neues Spiel überhaupt gar keine Auswirkung.
Ja, na, was soll er damit bezwecken?
Ja. Verunsicherung.
Was will er mit dieser Frage bezwecken, der Trainer?
Na, kann ich dir sagen, kleines schlechtes Gewissen für eine 50-50 Situation.
Ja. Ja. Okay, bevor jetzt Lukas irgendwie in die Probleme reinkommt.
Deshalb habe ich gerade versucht, hier den humorvollen Assi vom Spielfeld dran zu geben. Jens, mein Schöner. Hast du Auseinandersetzungen oder setzt du dich manchmal mit oder suchst du die Kommunikation mit Schiedsrichtern aus einer anderen Sportart oder so? Weil in Magdeburg gibt's ja die offiziell besten Schiedsrichter Deutschlands im Handball.
Was offiziell heißt, die wurden prämiert
die sind jetzt 4. oder 5. Mal hintereinander von allen Trainern und so zu den besten Schiedsrichtern Deutschlands gewählt worden.
Es war eine Wahl.
Ja.
Ein Komitee.
Ja. Okay.
Nee, ich frage noch.
International.
Na, weil manche sagen halt, das ist ja der Beste und es ist halt dann immer nur eine subjektive Wahrnehmung.
Und ich habe mit beiden auch schon so Gespräche und auch Podcasts aufgenommen und so weiter. Und das ist halt echt krass, wie die professionalisiert das machen, so mit einem Coach, der ihnen die Körpersprache versucht näher zu bringen. Die müssen dann mit einem Pferd über eine Koppel laufen und das Pferd nur mit den Gesten oder sowas steuern und ähnliches Kram. Ich habe es jetzt sehr, sehr weit fast wiedergegeben. Ist sowas für dich irgendwann mal drin? Ist sowas spannend?
Also wir hatten die auch schon mal bei uns zu Gast. Also sie war mal bei uns, als ich noch im Leistungskader als Jungspund war, da sind sie bei uns aufgetreten. Wir hatten jetzt in Magdeburg vor ein, zwei Monaten mal einen Floorball-Schiedsrichter. Und das ist dann schon mal
Bückeball.
Das ist ganz interessant, dann mal den Austausch und mal eine andere Perspektive zu haben. Aber also das gibt es, wollte ich damit sagen.
Handball-Schiedsrichter? Hast du ja Respekt, ja. Also, die müssen noch ein bisschen schneller sein und intensiver, oder?
Also ich finde, die Zweikämpfe, die sind da auch nicht ohne. Und also im Fernsehen könnte ich dir auch nicht sagen, wann da...
Danny und ich streiten uns immer, welches die komplexere Sportart ist. Was würdest du sagen?
Muss ich als Fußball sagen, aber keine Ahnung. Also könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Wo ist denn eigentlich der Diplomat Lukas hin? Den werde ich die ganze Zeit.
Nein, also keine Ahnung.
Du bist ja ein bisschen ein schlauer Fuchs. Ich weiß nicht, wie weit Mathe im Jurastudium wichtig ist. Aber du hast.
Könnte das denn, das ein bisschen von oben herab gerade?
Du hast ja 22 Spieler. Dafür hast du 3 Schiedsrichter. 22 durch 3, das kriegt ihr auch hin. Und beim Handball hast du wie viele Spieler? 7?
Ja, 2 mal 7.
Sind 14.
Aber die Anzahl der Situationen auch in einem viel geringeren Zeitrahmen.
Im kleineren Feld, in weniger Zeit und in, okay, die Diskussion brauchen wir nicht unendlich führen.
Also ich weiß, wie viele Entscheidungen Schiedsrichter im Fußball trifft, aber beim Handball könntest du jetzt nicht.
Ich würde sagen, mal 10 müssen die, also die Masse der Entscheidungen ist viel höher und zwar massiv höher.
Ich glaube auch.
Und auf viel engerem Raum, viel schneller, viel dynamischer.
also ich finde, im Fernsehen überfordert es mich schon mit den Schritten immer. Das, also da kann ich.
Deswegen pfeifen
die. Warte, deswegen einige
das auch. Ja. Deswegen pfeifen die das auch nicht.
Ja, Herr Kretschmer. Verbleibe ich Ihr Schmieso. Also, das war krass. Ich hätte jetzt ein Fazit, sehr umfassend für die ganze Show. Lukas Pilz, besser Mann. Punkt.
Das
vielleicht sogar Ausrufezeichen. kommen bald wieder, viel Erfolg bei allem. Wir hoffen, dass wir hier durch die Security- und Juristerei-Abnahme durchkommen irgendwie und dass der Podcast ungeschnitten dann auch in den Äther gepustet werden kann. Es hat mir Spaß gemacht. Guter, möchtest du heute ausnahmsweise mal was sagen zu Lukas?
Noch? Nein, du bist für die Abmoderation zuständig, klare Aufgabenverteilung. Mir hat es Spaß gemacht, einen super sympathischen Schiedsrichter hier zu haben, bei dem wir hoffen, dass der Weg noch nicht zu Ende ist in der Regionalliga.
Das hoffe ich.
/ Assistent in der dritten Liga.
Achso, warte, ich kann auch in Körpersprache das Fazit machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.